Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 785. Heute mit der Review zum WWE SummerSlam Nacht 2. Der Sonntag steht an. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Saladin Koban. Wunderschönen Tag, Saladin.
Grüß dich, Olaf.
Und der Kai ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Nacht 1 haben wir hinter uns gebracht mit einem gemischten Gefühl in der Magengrube. Wir haben es auch schon in den Kommentaren gesehen. Da ging einiges durcheinander, sehr viele verschiedene Meinungen zu dem Hell in a Cell, zu Punk gegen Cody und zu der gesamten Nacht 1. Heute steht Nacht 2 auf dem Plan und ich würde sagen, wir springen gleich rein. Wir haben ja im Vorfeld gesagt, Nacht 2 ist für uns die etwas stärkere Card. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch gleich zum Opener, weil da ging es um die Number One Contendership auf den Undisputed WWE Championship. Angesetzt war hier Finn Bella gegen Sami Zayn. Doch dann kam auf einmal Nick Aldis heraus, sagte, Leute, macht mal langsam, just one second please. Er ist ja wieder der GM von SmackDown und er hat gesagt, im Sinne des Fairseins, der Fairness und auch dem Best for Business, möchte er hier zunächst einmal einen Contender mit hinzufügen und daraus ein anderes Match machen. Und dann kam Gunther raus. Und Saladin, wie war deine Reaktion, als hier der Gunther rauskam im ersten Augenblick? Hast du gedacht, oh, wieso das und überhaupt? Oder wie war da deine Reaktion?
Nein, also ich habe mich erstmal grundsätzlich gefreut, dass er dabei ist. Natürlich habe ich über die ganze Storyline nochmal drüber nachgedacht, ob das Match und das Ganze hin und her. Aber ja, ich habe mich erstmal gefreut, war eine Überraschung, war interessant, dass er dann halt im Match, und das kommt dann im Verlauf, können wir glaube ich besprechen, dass er halt eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Das ist nochmal eine andere Sache, weil es gab halt noch eine viel größere Überraschung. Und da würde ich dir das Wort wieder übergeben.
Ich würde jetzt den Ball nämlich gleich an den Kai weiterspielen, bevor ich da zum Wort komme. Also, Gunther kommt in den Ring. Und man hat so das Gefühl, Gunther freut sich ja auch, er kommt ja da auch arrogant rein, lacht noch Nick Aldis an und sagt hier, ach guck mal hier, dein blaues Auge, haha, komm, schüttel mir die Hand und so. Also wie der Gunther nach dem Sieg so nun mal ist. Und dann heißt es, ne, im bester Apple-Manier eigentlich nur, one more thing. Und dann wird ja ein anderer Teilnehmer angekündigt, Kai, und es ertönt die Musik von Kevin Owens. Deine Reaktion, deine Gefühle in dem Augenblick.
Ich bin einfach unfassbar happy, dass Kevin Owens wieder da ist, weil für mich ist wirklich auch Kevin Owens so ein Farbtupfer, der mir persönlich extrem gefehlt hat. Der war jetzt ja auch lange, lange raus. Ne? Also ich glaube, seit diesem angesetzten WrestleMania-Match, was es gegen Orton geben sollte, seit da war er raus, nach dieser Cody Rhodes-Fehde, die wir dann noch gesehen haben, Anfang 2025. Und das scheint ja auch eine sehr hartnäckige Verletzung gewesen zu sein. Also, das wurde auch genau genannt, aber es ist super kompliziert. Das kann bestimmt Ulf gleich sagen, weil er schlau ist. und es hieß ja auch häufiger mal so, ah, es sieht gut aus, dann sah es wieder weniger gut aus. Und dieses klassische, wir lassen uns erstmal selbst heilen und gucken dann, wie viel wir operieren müssen. Und du hast da sehr häufig auch verschiedene Infos bekommen, über je nachdem, wo er aufgetaucht ist. Und dass er jetzt wieder hier ist und auch im Ring ist, hat mich extrem gefreut. Weil du hast auch ihm im Gesicht angesehen, dass er sehr froh ist, dass er wieder wresteln kann, weil es klang auch eine Zeit lang so, als wäre es gar nicht so sicher, dass er überhaupt wieder in den Ring steigt, je nachdem, welches Interview man da halt hört. Und also für mich persönlich kann ich schon sagen, ist das mit das Highlight oder sogar das Highlight des SummerSlams, das wir Kevin Owens wieder haben. Ich bin da super happy.
Mir ging es so ähnlich. Also ich habe da gesessen mit einem riesengroßen Grinsen und einer wirklichen Gänsehaut und ich kann dir nicht genau sagen, wieso, aber mich hat das emotional mehr berührt, als ich erwartet hätte. Also ich habe mich so für diesen Mann gefreut, der uns so viel gegeben hat in den letzten Jahren. Also ich meine, ich glaube, wir alle verfolgen Kevin Owens ja quasi noch aus den Zeiten auch vor WWE, vor NXT. Und wir haben diesen Weg gesehen, den er gegangen ist. Ja, also ganz besonderer Augenblick. Du hast gerade gesagt, ich würde dir jetzt die Nackenverletzung genau aufschlüsseln können. Kann ich leider nicht. Das hast du mir jetzt mal vorher sagen sollen, dass ich die Fachtermini raussuchen soll. Aber es ist genau das, was du schon erwähnt hast. Das hat Kevin Owens auch in der Postshow, da gab es ja nochmal ein längeres Interview mit ihm erwähnt, dass es genau das gewesen ist. Es war so ein Up and Down und es war teilweise auch gar nicht wirklich sicher, wann und ob er wieder zurückkommen könnte. Also er sagte auch, er hat vor einigen Monaten schon mal einen MRT gehabt und da waren die Ergebnisse nicht so, wie sie es gewollt haben. Und dann war es natürlich erstmal ein halber Rückschlag wieder und jetzt dann erst, haben sie auch mal zwei Monate gewartet und dann waren die Ergebnisse endlich da, wo sie dann gesagt haben, so, jetzt kannst du wieder trainieren, jetzt kannst du wieder auch in den Ring steigen. Seit den letzten Wochen gab es ja auch Gerüchte, dass er eben im Performance Center da gewesen ist und trainiert hat. Aber mich hat's tatsächlich sehr bewegt. Und Saladin, man muss auch sagen, die Crowd-Reaction war irre, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber die sind ja ausgerastet auf den Rängen.
Ja, insgesamt. Er ist insgesamt 17 Monate ausgefallen. Und ich glaube, es gab diese ältere Dame, die da fast Tränen in den Augen hatte, als er rauskam. Was ja doch zeigt, wie emotional das für dich, auch für Kai war. Für mich war es weniger emotional, aber ich habe mich trotzdem gefreut, ihn zu sehen, obwohl ich kein so großer Fan bin von ihm. Aber ich fand es insgesamt, die Crowd war vor allem auch von Anfang an total dabei. Klar, die Surprise-Faktoren spielen da auch eine Rolle, gab große Pops. Und wir waren, glaube ich, auch alle gespannt, wie er jetzt im Ring auch abliefert.
Ja, du hast es gerade eben schon gesagt, Saladin, also wir haben Gunther dabei und wir haben eben Kevin Owens dabei aus einem normalen One-on-One. Wurde dann ein Four-Way, womit ich auch wieder mit meiner Behauptung aus der Preview recht gehabt habe. Wir haben ja eindeutig ein Stipulation-Match.
Jetzt gebe ich euch recht. jetzt sage ich nichts. Vorher hatten wir keins. Was man aber auch noch wirklich hier loben muss, ist auch das Selling eines Sami Zayn, der sich komplett aufregt darüber, wie unfair das doch alles sei. Was auch irgendwo stimmt, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Also gerade wenn dir das anders versprochen wurde, Sami Zayn, so ein bisschen der sagt, ja, du hast so ein Match, dann ist er im Ring und dann heißt das, ach übrigens, ich hab da noch was. Und wie gesagt, als Gunther rauskam, so sehr ungehalten, so wie unfair das doch alles ist. Und bei Kevin Owens war es eine Mischung aus, ja, ich sehe einen Geist und es ist alles so unfair. Aber ich finde es auch geil, dass wir dann im Match wieder diesen Sami Zayn, Kevin Owens Moment gehabt haben. Also, ja, den hatten wir jetzt schon ganz häufig. Dann stehen die sich irgendwie gegenüber und dann gibt es einen Hockey-Fight. Kann ich mich nicht dran satt sehen, bin ehrlich.
Und Saladin, du hast ja auch schon gesagt, ja, also Gunther und alle anderen eigentlich auch sind hier ganz klar in den Hintergrund gerückt. Wir hatten eigentlich einen 8,5-9-minütigen Sprint hier mit allen möglichen Signatures und Kontern. Erste Frage, hat das für dich alles so zusammengepasst? Was waren die größten Momente da für dich? Und vor allem auch, hat dir die Matchzeit gereicht? Ich habe tatsächlich wieder viele Leute gelesen, die gesagt haben, ah, das ist doch viel zu kurz gewesen hier für das, was es gewesen ist. Es war ein Number One Contender Match. Wie siehst du das?
Also ich fand es nicht zu kurz. Ich finde es völlig in Ordnung. Ein Wrestling-Match unter 10 Minuten kann man immer kritisieren, aber ich finde, es ging ja um den Surprise-Faktor. Es sind 4 Personen, Fatal 4, und im Endeffekt, die Crowd hat doch gejubelt. Und das ist ein Signal, dass es okay ist, dass es aus ist. Natürlich kann man das auch in die Länge ziehen, aber wir hatten halt dann, man muss immer 6 Matches bedenken und man muss vor allem den Main Event bedenken, der halt 30 Minuten ging. Und da muss auch der Hauptfokus sein, finde ich. Hier in diesem Match war die Surprise-Faktor am Anfang und vor allem Kevin Owens der wichtige Faktor. Das war auch das Highlight. Ich war überrascht, dass er gewonnen hat, sage ich ehrlich. Und ich habe so ein bisschen auf Gunther natürlich geschaut, weil ich mir gedacht habe, warum jetzt diese ganze Fehde gestern und heute wie eingesetzt wird. Aber wenn man den Fokus wieder auf Kevin Owens schenkt, schönes Comeback und auch völlig surprising.
Kai, du hast gerade so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als der Saladin hier erzählt hat. Weshalb?
Ich finde, 8 Minuten ist deutlich zu kurz für dieses Match. Also besonders eigentlich, also mir ging es auch um die Aussage, man muss ja auch auf den Main Event gucken, der 33 Minuten geht. Ja, ich kann aber auch weniger SummerSlam-Bilder gucken, die ich gestern schon gesehen habe. Ne? Also ja, ist natürlich alles Werbezeit, verstehe ich, dass es so geplant ist und so einfach kann man sich runterbrechen.
Ich würde auch sagen, man braucht auch nur einen Abend, also wenn man es jetzt heute und gestern vergleicht. Aber es ist halt ein Grundproblem. Aber ja, wollte ich nicht unterbrechen. Ja,
aber also ich hätte mir da schon auch so 12, 15 Minuten gewünscht, bin ich ganz ehrlich. Gerade auch bei der Qualität, die wir da im Ring haben. Das macht das Match jetzt nicht schlechter. Nur ich habe halt sehr viel Spaß mit diesem Match gehabt, deswegen hätte ich gerne mehr davon. Darum geht's. Und 8 Minuten ist halt trotzdem schon, finde ich, für ein Fatal 4-Way-Match, um Norman Contendership, war mir das ein bisschen wenig. Was ich aber mag, ist hier, ich glaube, du kannst das Match jemandem zeigen und der wird nicht sagen, dass ein Kevin Owens 17 Monate raus war. Weil wir haben jetzt schon viel über auch gestern über Ringrost geredet oder ist jemand in Ringshape oder nicht. Also das war, also klar, es ist natürlich alles nie 100% crisp, wie als wenn du wirklich komplett drin bist in deiner Routine. Aber du hast jetzt nicht gemerkt, dass Kevin Owens irgendwie 1,5 Jahre nicht gecatcht hat, finde ich.
Ja, er hat ja auch ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit gewrestelt. Ne? Das hat er auch in der Postshow gesagt. Meinst du, er hat den Ratschlag von seinen Ärzten bekommen, pass auf dich auf, ne? Übertreib's nicht. Er hat den Ratschlag von seiner Familie bekommen, ne? Pass auf, übertreib's nicht. Und dann hat er halt eben sich ans Publikum gewandt und hat gesagt, nee, das könnt ihr vergessen, wenn ich hier in den Ring gehe, dann gebe ich alles und dann zeige ich auch alles, weil er auch da zum Beispiel auf die Swantons angesprochen worden ist, auf den Dive nach draußen, also ne, wo er auch da kann man sich auch mal was tun, ne? Muss man ganz klar sagen. Die großen Bumps, die er hier genommen hat, dass quasi die erste Aktion eigentlich mehr oder weniger ein Dive raus gewesen ist, fand ich schon sehr überraschend. Ja, Saladin?
Ja, und nochmal vielleicht zum Selling auch am Ende. Ne? Sami Zayn am Ende hat er, wo er verloren hat, Kevin Owens stand ja im Ring und dann hat er so in den Ring geguckt. Fand ich einen tollen Kamerashot, ja. Weil es war eigentlich die Sami Zayns Story. Jetzt hat er ja nicht gewonnen. Aber lass uns noch über Kevin Owens reden, weil zu Sami Zayn würde ich dann auch schon noch was sagen nach dem Match.
Ich würde ganz gerne allgemein noch so ein bisschen was zu dem Match sagen. Ja. Kai, wir sagen sonst immer in solchen Multiman-Matches so, jeder hat seine Aktion irgendwie ins Ziel bekommen. Und das ist so eine blöde Floskel, die man sich so bei Reviews so schön angewöhnt hat. Aber hier finde ich das wirklich treffend, weil du wirklich eigentlich das Gefühl gehabt hast, dass von Sekunde 1 an bestand dieses Match eigentlich nur aus dem Ansetzen von Signatures, aus dem Auskontern von Signatures und dem Durchführen von Signatures. Und dadurch hat das Ding natürlich auch so eine gewaltige Wucht und so einen großen Flow gehabt, dass es einfach nonstop Action gewesen ist. Und das hat mir riesig Spaß gemacht. Deswegen, ich hätte auch sagen können, ja, so 10, 12 Minuten wäre okay gewesen. Aber zum Beispiel 15 oder so hätte ich hier nicht gebraucht, weil das war für mich super unterhaltsam. Es war ein total geiler Take, um hier die Crowd gleich zu Beginn des Events richtig reinzuholen. Ich hatte hier mega Spaß mit, ohne dass ich jetzt jede einzelne Aktion hier und die Geschichte dahinter komplett auseinandernehmen muss. Die Geschichte war, Kevin Owens ist das Comeback und die Überraschung zu Beginn.
Ja, ich liebe Kevin Owens.
Okay, willst du noch was zum Match sagen? Waren da irgendwelche Aktionen dabei, wo du gesagt hast, oh mein Gott, abgesehen von Kevin Owens springt vom Top Rope und macht Kevin Owens Dinge?
Ich würde sagen, also die Swantons waren natürlich krass, nach draußen, einmal auch im Ring, ne? Fand ich stark. Und dann war es ja wirklich, wie du gesagt hast, es gab verschiedene Sleeper-Ansätze, die dann auch teilweise gekontert wurden. Helluva-Kicks, wo er angerannt kam, wo dann, das ist halt ganz schön in so einem Multi-Man-Match, dann sollte es einen Helluva-Kick geben und dann kommt von der Seite aber Gunther rein und packt dich in Sleeper. Ich fand es sehr witzig, wie Gunther das eine Cover von Finn Balor abgebrochen hat, wo ihm einfach so mit den Fingern gegen Kopf haut. Also ich weiß nicht, ob er auch dass sein Arm wäre so einen Tacken länger, das sah dann aber dadurch eigentlich ganz, ganz witzig sogar aus. Wir hatten natürlich den klassischen Move mit dem Sami Zayn. Man sagt eigentlich nie gewinnt, aber man hat einmal gewonnen, alle waren verwundert. Die Blue Thunder Bomb gesehen, gegen Kevin Owens zum Beispiel. Auch das cool. Ja, am Ende gibt's dann den Stunner. Also gegen jeden gibt's auch einen Stunner, aber den Stunner dann gegen Sami Zayn. Ja, Kevin Owens gewinnt dadurch. Also wie gesagt, ich bin super happy. Und um nur schon mal einen kleinen Ausblick zu geben, ich glaube, Saladin wollte noch was zu Sami Zayn sagen. Ich habe so geisteskrank Bock auf Kevin Owens gegen CM Punk, ne? Allein wegen den Promos. Ey, wirklich, Alter, das wird einfach nice.
Ja, ich wollte eine Sache noch erwähnen, wenn wir gerade so bei den Moves sind, ne? Am Ende dieser Helluva in den Sleeper und dann Finn Balor, der das quasi mit dem Coup de Grace auf beide einfach unterbricht und dann hier Gunther mit dem Safety, den du gerade angesprochen hast, die Stunner am Ende, Crowdpleaser und dann eben 1, 2, 3 für Kevin Owens nach dem Stunner, also ausgewichen, dem Helluva-Kick ausgewichen, Superkick-Stunner, 1, 2, 3, KO, neuer Number One Contender, Sieger hier. Saladin, was wolltest du noch zu Kevin Owens sagen? Zu Sami Zayn meine ich,
Entschuldigung. Zu Sami Zayn wollte ich sagen, natürlich, jetzt muss man sagen, der hat beim letzten PLE, ist er Champion geworden, war 8 Tage Champion, hat jetzt das Number One Contender-Match auch nicht gewonnen. Wo geht die Reise eigentlich für ihn hin so? Ich habe mich auch nochmal gefragt, warum war er jetzt eigentlich Champion? Nur weil er in dem Markt groß ist? Einen Moment zu kreieren oder weil er war ja schon da auf dem Weg zum Heel-Turn. Jetzt kann man sagen, jetzt kann er sich nochmal mehr betrogen fühlen, aber wo geht, also, weil die Fehde ist ja richtig angesprochen, Kevin Owens wird wahrscheinlich mit CM Punk in die Fehde gehen. Was macht Sami Zayn? Und da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, dass er so ein bisschen im luftleeren Raum gerade steht und dann vielleicht ein paar Promos hält und nichts mit ihm passiert. Gunther, ganz schlimm, wenn man gestern sieht und heute, das war auch so eine, was hat man mit ihm eigentlich vor? Also, storyline-technisch schwierig alles. Also,
bei Gunther könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er erstmal nochmal gegen einen Cody Rhodes gehen könnte. Also, auch da haben wir ja quasi eine offene Fehde. Er hat ja Cody aus dem Titelshot damals genommen und hat ihn ja attackiert bei Raw, wo das Match eigentlich CM Punk gegen Cody gewesen wäre.
Aber Randy ist da zurück.
Sami Zayn gegen Cody gewesen wäre, Entschuldigung. Das halte ich für eine Möglichkeit. Ey, und ich habe gerade eben noch gelesen, weitere Matches für Nick Aldis. Wir tauschen einfach Gunther gegen Sami Zayn und der eine beschwert sich und irgendwann wird es körperlich und dann machen wir dieselbe Geschichte nochmal.
Ich kann mir auch vorstellen, dass also Sami Zayn wird natürlich jetzt weiter in seiner Ich-beschwere-mich-alles-Unfair-Rolle sein.
Genau.
So hat er halt Programm. Das ist erstmal gut, weil also was ist dein Anspruch bei Sami Zayn? Da sagst du jetzt, okay, der muss ins Main-Event nehmen, muss er halt nicht. Ich finde, da gehört er auch nicht hin. solange du halt Programme hast, ist das erstmal schon mal gut. Und du hast halt eine Geschichte, die du jetzt weitererzählen kannst. Und ich glaube auch mit Gunther, ich habe halt häufig dieses Gefühl, dass man so denkt, entweder Main-Title-Feder oder man hat nichts für die. Aber bei Gunther ist ja auch häufig dieses, du musst ihn halt warm halten und sei es jetzt irgendwie auch nur eine Fehde in den Raum gesprochen gegen, von mir aus gegen den Sami Zayn und beide sagen irgendwie ist unfair und ich bin eigentlich besser. Manchmal geht es ja auch einfach nur darum, Leute so ein bisschen in den Shows zu halten, um sie dann halt wieder hochzuziehen. Von daher habe ich damit ehrlich gesagt kein Problem, weil Main Event Szene ist halt gut besetzt. Ne, jetzt hast du einen weiteren Spot da drin. Also ich habe hier ehrlich gesagt kein Problem mit dem Booking.
Saladin, du guckst so kritisch.
Ja, ich sehe schon Herausforderungen in dem Booking, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, man bookt Step by Step, aber nicht long. Also man hat keine Strategie wirklich, weil wer ist jetzt der Counterpart zu Sami Zayn, der sagt, du weinst nur, du beschwerst dich nur. Wer bildet ihn ab? Und da fehlt mir sowieso. Und bei Gunther, ich fand gestern und heute, das hätte man sich auch sparen können einfach. Oder man hätte ihn ins Triple Threat mit CM Punk reintun können. Man hat ihn jetzt in eine Fehde mit so einem General Manager gemacht. Der ist jetzt schon wieder am nächsten Tag wieder General Manager. Ich sehe da keinen Mehrwert, aber es ist ein Problem, da stimme ich Kai zu, ist entweder immer, ist er immer Main Event oder irgendwie gar nichts. Und man muss irgendwie so einen Mittelweg bei ihm finden, aber das macht ja die WWE selber. Er besiegt AJ und Cena, die Erwartungen sind hoch und dann kommt er halt erstmal sehr, sehr lange wieder wenig.
Aber ich finde, gegen Nick Aldis catchen ist halt der vernünftige Mittelweg. Also nee. Die Alternative
wäre das ist kein Performer. Ist kein Charakter, ist kein richtiger Performer. Und er hat auch nicht wirklich eine Fehde mit ihm wirklich gehabt. Das war jetzt wirklich sehr dünn alles.
Also die Fehde ging schon relativ lange. Also zwischen Nick Aldis und Gunther.
Also ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ich mag das nicht oder das macht
keinen
Sinn.
Ich kritisiere es. Ja, ich kritisiere es, ja.
Also weil ich finde, du hast dann, egal ob du das Programm magst oder nicht, aber die haben halt ein Programm erzählt. Ne? Ob man das dann mag oder nicht, ist halt eine andere Sache. Ich war jetzt auch kein Fan vom Pat McAfee-Programm, was sie ihm damals gegeben haben. Aber damit bleibt er in den Shows. Er hat zwei Matches beim SummerSlam gehabt. Also das zeigt ja auch, die wollen den ja präsentieren. Und du kannst halt, also es hätte halt viel weniger Sinn gemacht. Klar mag ich auch einen Gunther, aber du kannst ihn halt nicht ein Stupid Threat Match schmeißen mit Cody und CM Punk. Weil das ist halt gerade nicht das Match, was die erzählen wollen. Das kommt irgendwann anders, dass Gunther da wieder oben mitmischt. Aber die Zeit ist gerade nicht. Und deswegen geben sie ihm halt trotzdem ein Singles-Match beim SummerSlam.
Und ich muss hier gerade ganz kurz sagen, ich fand, das war ein guter Swerve, den sie hier geleistet haben mit Gunther, dass sie den als erstes rausgeschickt haben.
Ja, komplett.
Wenn du in der Arena
bist
bist und da kommt jemand raus und sagt, ach, hier kommt noch jemand dazu, dann denkst du schon so, oh, jetzt kommt ein großes, positives Surprise und dann schickst du
Hardys.
Quasi. Ja,
genau. Das wäre was gewesen.
Dann kommt Dean Ambrose raus oder so, keine Ahnung. Ne? Und dann schickst du halt den größten Heel einfach raus, wo du genau weißt, auch mit dieser antiklimatischen Musik, wo alle Leute sagen, boah, den schon wieder, den haben wir auch gestern schon gesehen, den hassen wir sowieso. Also dadurch, glaube ich, hat auch der KO-Pop nochmal größer funktioniert, weil die Leute eigentlich da abgefuckt gewesen sind. Und dann, wir haben noch was übrigens. Und jetzt ist das, was wir eigentlich haben wollen, weil wir wissen alle, Fans sind so.
Aber der Pop wäre auch so groß gewesen.
Der wäre groß gewesen, aber ich glaube, das ist so nochmal, aber ich glaube, das war so nochmal ganz bewusst gemacht, dass du die Leute erstmal trittst du denen in die Eier und danach gibst du ihm wieder die Hand und sagst, hier, du hast doch gewonnen. Weißt
Essen
du?
Schmeckt immer besser, wenn du hungrig bist, auch wenn es sowieso lecker gewesen wäre.
Genau. Und um das Match hier zum Abschluss zu bringen, ich will hier gerade nochmal ganz kurz betonen, was für ein guter Typ Kevin Owens ist, auch da, wenn man sich so das Interview anschaut.
Ja.
Wo er dann im Anschluss nochmal, worüber gesprochen worden ist, ja, wie war das denn? Wie war deine Heilungsprozess? Wie war das? Hast du auch manchmal gedacht, es geht nicht weiter? Und wo er dann über Inspiration gesprochen hat, wo er dann eben über Rebel, also AEW Talent Rebel, Danny Brooks gesprochen hat und ihr gesagt hat, hier, sie war eine riesengroße Inspiration für mich auf dem Weg. Die ist an ALS erkrankt und ist ja auch gerade sehr präsent, sowohl bei Social Media als auch bei AEW und TV. Und wo er dann, ich fand diesen Satz so geil, ne, wo er gesagt hat, no, she hasn't wrestled here, but some things are bigger than wrestling. Und als er das dann gesagt hat, das fand ich super.
Ja.
Und da muss ich nochmal sagen, Dankeschön KO für solche Aussagen. Das ist genau das, was wir bei all dem Tribalism, den wir da haben und keine Ahnung was, das ist genau das, was wir brauchen. Ich fand das eine tolle Aussage von ihm und auch wirklich gut, dass er da nochmal ALS und auch Rebel da nochmal in den Fokus gerückt hat. So.
Apropos Fokus, ich würde einfach ganz dreist das Wort ergreifen, denn jetzt kommt für mich ein wichtiger Moment. Ne? Wir haben nämlich da auch in der Preview drüber gesprochen. Wir haben Match 2, Trick Williams gegen Baron Corbin, um den um die US Championship. Ne? Match haben wir alle gesagt, oh, Trick Williams, yo, wird er schon gewinnen, Baron Corbin braucht ja kein Mensch. Und dann meine ich auch noch, weil Saladin, wo wir gemerkt haben, ist so ein bisschen, Baron Corbin ist wie bei mir, weiß ich nicht, Natalia, Nia Jax, so in der Art. Und dann haben wir gesagt, oh Mann, ey, stell mal vor, Baron Corbin gewinnt. Haha, aus Gag. So, weil das wird ja nicht passieren. Mich würde als allererstes interessieren, wie Saladin zu diesem Match, aber auch, scheiß mal auf das Match, wie zum Finish steht. Da freue ich mich seit vorhin drauf.
Also ich habe das Match, also es fing ja ganz passabel mit den Entrances an. Ich würde es ja schon noch...
Die sind gut zum Ring gekommen.
Ja, und das In-Ring-Out...
benutzt.
Ja, genau. Natürlich habe ich mich über das Outfit nochmal, jetzt dieses Alt-Rocker-Outfit oder so, was er da anhat, Baron Corbin. Ja, was soll man zum Finish sagen? Ich meine, es gab im Match leider schon irgendwie so einen Abfuck mit dem Tisch. Das fand ich schon so komisch, weil es war doch kein No-DQ-Match. Dann holt der Lidliati den Tisch raus. Corbin rettet noch gerade noch, macht noch den Save. Michael Cole hat irgendwas in Richtung Baron Corbin gesagt. He's different. Und das wollte ich hier ansprechen. Was war denn jetzt different bei ihm?
Auf seiner Klamotte stand End of Days drauf. Das war vorher genau. Nicht so.
In seinem Theme stand doch, in deinem Theme kam doch Cause I'm the Problem oder so. In der Ton. Ich kann nur sagen, also ich will jetzt eigentlich jetzt rumschreien oder so, aber ich muss sagen, also ich fand eigentlich, dass Trick Williams sich in diesem Kampf ganz gut getan hat. Zum ersten Mal fand ich seine Performance eigentlich gut. Und ich verstehe nicht, ich finde die Facial Expressions bei Baron Corbin, ich versuche ihn ja fair zu bewerten, furchtbar. Er ist so ein Typ, der so ein Radiogesicht hat. Und das ist ja gar nicht böse gemeint, weil wir brauchen das auch. WWE hat jetzt auch Radio, kam ja 100 Mal, wurde es ja erwähnt, Booker T ist wohl dort.
Das ist auch crazy, ne, übrigens. Also ja, stell dir mal vor, ja. Du hörst nur Commentary und dann ist es einfach Booker T. Also, ja. Dann können wir es lassen.
Oh yeah, oh yeah.
Shucky, quack, quack.
Ja, und ich muss sagen, ich muss auch daran denken, was soll ich nachher erzählen, weil das ist ja wirklich furchtbar. Einfach furchtbar. Ich sehe keinen Mehrwert. Vielleicht seht ihr da den Mehrwert. Vielleicht bin ich da, ich versuche es ja auch neutral zu bewerten. Aber ich sehe keinen Mehrwert in Baron Corbin. Ich sehe keinen Mehrwert. Es tut mir leid. Und dann auch dieser neue US-Titel, der hat ihn doch erst vor 2-3 Wochen vorgestellt, oder?
Dieser Plüschtitel.
Ja.
Ja, das ist wunderschön.
Das ist doch der Trick, William, der hat doch gesagt, hier, John Cena has his own job, now I have, bla bla. Und dann denke ich mir, okay, und das war jetzt die Story. Ihr habt ihn einfach ihm weggenommen, für Baron Corbin.
Ja.
Who the fuck is Baron Corbin?
Ich will ja nicht sagen, I told you so. Aber I told you so. Ich hatte davor so ein ganz komisches Gefühl im Bauch, dass genau das passieren würde, muss ich mal hier an der Stelle sagen. Ich hab's nicht getippt, weil ich euch und euren positiven Argumenten vertraut habe, anstatt meinem eigenen Bauch. Aber ich hab's gesagt. Also es war ein Standardmatch, muss man ganz kurz aufs Match zu kommen. Es war ein Standardmatch, was wir hier gehabt haben. Baron Corbin ganz zu Beginn relativ aggressiv, auch mit den Schlägen am Boden und so.
Und seine Mimik macht er leider nicht mit.
Bisschen. Ja. Diesen Deep Six, den wir da draußen gesehen haben, dieser Tease mit dem Tisch, der ja dann ja auch nicht zum Einsatz gekommen ist, da muss man auch dazu sagen, weil wir haben Lilliati natürlich gehabt, den haben wir noch nicht erwähnt, der hat hier die Ansage ja gemacht für Trick Williams. Ich habe allen Ernstes gedacht, als er rauskam, wir kriegen jetzt eine kleine Performance, also ein bisschen mehr, als dass er da mit seinem wirklich, es tut mir leid, dünnen Stimmchen ins Mikrofon krächzt und den Ansager hier macht. Das können sehr viele, fast alle Ansager besser.
Was war eigentlich dieser Trick Williams Entrance? Also, hat sich irgendwie die Platte nicht so gedreht, wie er. Also, warum hat er so verwirrt geguckt? Ich habe das gar nicht gecheckt.
Ja,
das
habe ich auch nicht gecheckt.
Ich hab gedacht, dass vielleicht sein Mantel sich unten verfangen hätte zwischendurch. Und deswegen hat er so geguckt. Ich weiß es nicht.
So, war es part of the act? Oder? Also, ich habe gar nicht verstanden. Also, weil ich fand aber auch, klar, ein bisschen auch Stadion geschuldet, aber wir haben auch davor gehört, das Stadion kann trotzdem auch laut sein. Lieber an Kevin Owens. Aber irgendwie, da war jetzt kein Bums in diesem Whoop der Trick und sowas alles. Also, klar, natürlich, das Ding ballert halt auch natürlich nochmal geiler in einer Halle als in einem Stadion. Du kannst ja auch im Stadion einfach laut aufdrehen. Dann knallt halt mehr Bass rein, ist doch egal. Also, weiß ich nicht.
Ja, gut, es fing halt, Baron Corbin kam heraus, da war ja erstmal tot, die Crowd. Und dann kam Lidliati, der so ein bisschen so hypen wollte, aber der kann, glaube ich, weiß nicht, der ist ja Rapper, aber so richtig hypen war es nicht diesmal. Obwohl ich den sonst eigentlich gut finde.
Ja.
Weil der stellt sich nicht in den Mittelpunkt als Manager, wie andere zum Beispiel, sondern er stellt den Fokus auf den Wrestler, was ich ja gut finde.
Ganz kurz, das hat mich hier in dem Match massiv gestört. Er hat den Entrance, ja, der hat mich in der Entrance übernommen. Der hatte dazwischen die Sache mit dem Tisch, wo er auch mit dabei gewesen ist. Dann hat er den Eingriff gehabt mit dem Candlestick, haben wir auch schon häufiger gesehen. Dann hat er den Table Bump gehabt. Ich glaube, den wollte der halt einfach nehmen. Ich glaube, das war so seine Bucketlist, wenn es zu WWE geht. Ich will auch mal so richtig schön Table Bump bei einem großen Ereignis nehmen.
Check ich.
Kann ich auch verstehen.
Ja, oder man wollte Trick Williams schützen, dass er deswegen verliert. Also,
ja, klar.
Wegen dem Manager. Also, das kann man auch protecten. Das ist nicht. Es sah einiges unglücklicher aus. Also, der Candlestick, der Referee, warum sieht er das denn nicht?
Übrigens,
oder hört das?
Zu diesem Candlestick-Ding. Du hast ja wirklich gehört, ich bin auch kein Baron Corbin-Fan, aber da muss ich einen Schutz nehmen. Der hat ja zweimal gerufen, dass dieser Liliardi die sich positionieren soll. Weil er eigentlich so ein Seil gehen wollte und du hörst halt zweimal on mic, wie er nach Yadi ruft, weil er halt da nicht steht und er dann auch so eigentlich ins Seil gehen will, er aber immer noch nicht da ist und dann Baron Corbin so halb im Seil warten muss. Also, das war auch gar nicht gut gemacht vom Timing und das lag halt an Lil Yadi und an keinem anderen.
Ja, der Bump hat nicht funktioniert. Kann passieren, aber hat nicht funktioniert leider.
Ja.
Und dann das Finish, das war natürlich ein Lapdown. Also, ich habe im Publikum niemanden gesehen, der da gejubelt hat. Und ich verstehe auch wirklich, ich verstehe nicht, was die in den sehen. Also der kommt jetzt zurück, null Reaction, null irgendwas bei der Fanbase. Jeder hatet den oder findet den nicht relevant.
Das ist halt das Schlimme, also das ist das Problem. Also auch da, ne, ich habe gar nichts gegen die Person hinter Baron Corbin. Wie gesagt,
geht um den TV-Charakter.
Ne? Also echt gut, sieht immer lecker aus. Würde ich auch gerne mal essen, muss ich sagen. Wenn er mich einladen würde, ich würde zumindest überlegen zu kommen. Aber das ganze Teil hier, es ist so ein bisschen wie diese legendäre Jinder Mahal-Diskussion. So dieses, ja, kriegt er dann Heat, weil die Leute ihn nicht mögen? Nee, er kriegt ja nicht mal Heat. Er ist einfach egal und langweilig. Ja. Das ist das Problem. Und von diesen ganzen Comebacks, die wir jetzt hatten, von Leuten, die entlassen wurden, ne, die man alle wieder zurückgeholt hat, egal ob ich davon jetzt Leute unnötig fand, wie Karrion Kross oder sowas, ne? Aber Baron Corbin ist dann der einen Titel gewinnt?
Es gibt doch 15 Leute im Roster, die den gleichen Status wie den jetzt haben. In dieser Midcard, Damian Priest und wie die alle heißen. Die sind alle irgendwie so auf dem gleichen Level. Jetzt kommt jemand zurück mit null Reaktion. 0,000. Und dann wird er einfach mal, Trick Williams finde ich, jetzt hätte er mal gewinnen sollen. Jetzt hätte er mal wirklich gewinnen sollen. Ich fand, jetzt war zum ersten Mal seine Performance ein bisschen, also ist immer noch nicht gut, aber besser als unerfahrener Performer als sonst.
Also ich glaube, man hat das, glaube ich, nicht unbedingt für Baron Corbin gemacht, sondern ich glaube, dass man Trick Williams eher als Babyface over bekommen möchte, indem er auf die Jagd geht, als dass er eben der Gejagte ist, sozusagen. Ich glaube, das ist der Grund dahinter.
Aber das funktioniert leider nur, wenn der Heel auch Reaktionen zieht.
Und auch der wird Reaktionen ziehen, wenn er rauskommt. Der wird auch nicht
größer und ihn größer macht und besser macht. Es muss ja so ein Build-up sein, so Step. Jeder macht sich so ein bisschen Step. Und das wird nicht passieren. Das ist so und dann geht das auch so. Es wird nicht
so. Aber Leute werden sich freuen, wenn Trick Williams dann in 3, 4, 5 Wochen sich den Belt wiederholt.
Ja, also das ist halt meine Überlegung.
Also man kann nur hoffen.
Die Frage, die ich in den Raum stellen würde, ist halt ein Baron Corbin jemand, an dem man sich abarbeiten kann? Weil ich sehe es schon natürlich so, wie oft, dass die Leute jetzt erstmal sind, oh, Buh, haben wir keinen Bock drauf. Die Frage ist, hält halt dieses Buh an oder schwingt das dann irgendwann in Desinteresse um? Weil das hatten wir halt auch in dieser Fehde so ein bisschen. Und das ist die Gefahr. Ich sag mal, ich gebe ihn jetzt trotzdem erstmal Benefit of the Doubt und sag, okay, am Anfang, Baron Corbin wird jetzt 2, 3 Wochen rauskommen, die Leute werden erstmal sagen, Buh, ne? Und es ist dieses klassische Heel-Cockiness von dem Baron Corbin, die wir schon häufiger gesehen haben. Okay, verstehe ich. Und dann gibt's auch den Pop dann, wenn natürlich dann Trick Williams sich den Belt zurückholt. Die Frage ist, gleicht sich das aus mit, heiligt der Zweck die Mittel oder zieht Baron Corbin das eher nach runter, das Desinteresse der Leute? Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, das werden wir halt sehen.
Ja. Also ich bin jetzt auch nicht gehypt.
Wen hat es in den letzten Jahren, als er da war, was hat er geleistet?
Kurt Angle retired, beste Mensch aller Zeiten.
Furchtbar.
Bei NXT hat er tatsächlich ganz gut funktioniert. Muss man da an der Stelle sagen. Natürlich dann auch gegen jüngeres Talent.
Geht Trilliarden Jahre her.
Ja, aber er war auch ziemlich lange weg. Ich bin jetzt auch kein Freund davon. Und ich glaube, man sieht halt in dem so eine relativ feste Säule gerade eben als Heel. Und um das zu erklären, weshalb man den zurückgeholt hat. Ich glaube, der funktioniert ja gut als Heel, weil niemand mag den. Das ist okay. Der ist im Ring solide, aber auch so, dass sich da einen Babyface dran abarbeiten kann und zugleich, dass man den gut hassen kann. Und ich glaube, das ist der einzige Grund. Man möchte für Trick Williams hier jemand haben. Aber das Problem ist, du hast die ganzen jungen Leute, die du gerade in der Midcard hast, die sind alle nicht over und die sind alle nicht etabliert. Baron Corbin, dadurch, dass er schon so lange da gewesen ist, hat der eine gewisse Position. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich mal so dahingestellt. Aber ich glaube, das ist der Hintergedanke, dass du hier einen Baron Corbin zurückgeholt hast, dass du jemand hast, der nicht gerade frisch von NXT hochgekommen ist oder den du gerade entlassen hast und dass du ihn deswegen gegen Trick Williams setzt und dass du deswegen ihn auf den Titel gewinnen lässt.
Ja, also ich denke, das ist der Gedanke, da stimme ich dir absolut zu, das ist wahrscheinlich der Gedanke, aber ich glaube, dass der Charakter nicht so etabliert ist, wie man denkt, weil er eher einfach irrelevant gilt. Natürlich wird er jetzt ein paar Reaktionen ziehen, das ist klar, aber ob das Long-Term hält?
Nö, ich glaube auch nicht, dass das Long-Term geplant ist. Ich glaube, dass das ein Plan ist für bis zur Survivor Series, irgendwelche bis zum nächsten Saturday Night's Main Event und dann sagst du, ja, dann rutscht der halt irgendwann wieder in die Midcard und tritt beim Main Event an.
Soll er doch gegen Finn Balor oder wen auch immer Trick Williams fehlen. Es gibt ja so ein paar, die da auch rumrennen, die etablierter aber sind.
Finn Balor ist gerade frisch zum Babyface geturnt ja, und Finn Balor ist gerade eben, ja.
Ich will wissen, I test you for the better man. Why not?
Und jetzt ist die eigentlich diese Baron Corbin-Geschichte dafür, dass er so irrelevant ist, viel zu lang hier schon.
Da möchte ich was anderes vielleicht kurz. Das wurde in der Show überhaupt nicht heute erwähnt. Die Zuschauerzahlen, wie viele im Stadion waren. Gestern nicht und heute auch nicht. Und heute sah es weniger aus, Night 2 sah weniger aus als Night 1.
Das stimmt
noch nicht.
Night 2 sah mehr Wann aus. Weil du hast zumindest deutlich mehr so Shots gesehen, die auch nochmal so hinten rechts die Kurve gezeigt haben, fand ich. Also du hast gesehen, dass da mehr Leute waren als gestern. Weil
ich fand manchmal, die Shots waren manchmal so weniger. So. Die haben immer so einen bestimmten Bereich gezeigt, aber nicht diesen ganzen, weißt du?
Ja, gut, den haben die ja gestern auch nicht gezeigt. Aber ich hätte gesagt, zum Beispiel dieser quasi hinter den Kommentatoren noch so ein Stück weiter, da saßen heute Leute und ich glaube, da saßen gestern keine.
Okay, da müsste ich nochmal gucken. Das ist mir kam es weniger vor. Ja, ich sag ja, mir kam es weniger vor.
Ich habe da ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Dafür habe ich ja euch. Also, wir beschließen dieses Match. Wir sagen, es gab am Ende den Bellshot, es gab den End of Days. Und es gab die drei und dann war Ende aus vorbei. Baron Corbin, neuer US-Champion und Lil Yachty ist schuld.
Negativ. Drei Sterne.
Yes. Und an der Stelle, damit wir alle ein bisschen runterkommen, schieben wir hier ein ganz, ganz kurzes Werbebreak ein, ähnlich wie wir es schon bei Nacht 1 getan haben. Denn wir möchten natürlich mal wieder auf unsere lieben Freunde von Holy verweisen. Und da ist noch in dieser Woche die Flavor Discovery Week. Bedeutet, Holy, ihr wisst, das sind Hydration, das sind ISDs, das ist Energy und das sind Shakes inzwischen auch. Und in dieser Woche bis zum 7.8. gibt es ein einmaliges Angebot, nämlich mit einem großen Paket, einem Random Flavor Package sozusagen, einem Surprise Flavor Package. Und da sind 40 verschiedene Sorten drin. Das ist hier so ein schöner, wunderbarer Karton. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen, wenn ich das hier so in die Kamera halte. Aber da sind halt wieder 40 wild durcheinander geschmissene Sorten dabei, von Acai Anaconda und Apple Alligator runter bis zu Vanilla Shake, Strawberry, Mango, Passionfruit, Black Tea, Iced Tea und all solche Geschichten. Lohnt sich also wirklich, wenn ihr euch da mal reinprobieren wollt für einen günstigen Preis. Kai, ich überlasse dir mal wieder hier an der Stelle die Preispolitik und die Mathematik. Wie sieht's da aus? Wie viel muss ich bezahlen für diese 40er Set und wie kann ich sparen?
Ich mache dann die Mathe.
Die Mathematik.
Die Mathe ist heilig. Die Mathe ist heilig, genau. Und zwar, es ist, wie ich gestern gesagt habe, sonst kostet das Ding 50 Euro. Mit unserem Code könnt ihr aber nochmal entsprechend sparen mit dem Code HEADLOCK und kommt dann auf 45 Euro und supportet uns auch entsprechend. Deswegen quasi tut euch was Gutes, tut uns was Gutes. Deswegen auch da nochmal vielen lieben Dank an alle, die schon bereits bestellt haben. Danke nochmal von uns auch.
Genau, weil ganz wichtig, natürlich geht ein Teil von eurem Einkaufswert geht an uns. Wir können damit wunderbare Podcasts produzieren. Wir können damit hier unsere laufenden Kosten hier einfach tragen und ja, können ja auch einfach das Produkt erweitern, so wie sich das gehört. Ne? Dass ihr auch seht, dass hier eine Entwicklung drin ist, können neue Podcasts produzieren, können auch mehr produzieren im Zweifelsfall. Und es gibt hier zusätzlich zu diesem Package, das kostet 50 Euro, wenn ihr 10% Rabatt noch mit 33 seid, aber 45. Es gibt zusätzlich noch, hier nach Bestellwert gibt es noch ein Mystery-Item, 30, 60, 90 Euro, 1, 2 oder 3 mit dabei. Außer in der Schweiz, da gibt es das leider nicht. Sie sind davon ausgenommen von dieser Aktion. Trotzdem ganz cooles Ding. Und an der Stelle muss ich sagen, das ist ja so schön, dass wir so diese schönen Boxen bekommen, inklusive auch so einen Shaker mit dabei, der übrigens auch noch dabei ist. Hier so ein Zufallsshaker mit schönem bunten Motiv hier bei mir mit dem Delfin drauf. Wir verlosen das natürlich an euch. Machen wir ganz einfach. Nämlich, wir werden da jetzt am Dienstagabend einen Beitrag für auf unserem Patreon-Kanal online stellen. Und da können alle mitmachen. Natürlich, der Beitrag ist offen. Ihr müsst nur kommentieren und erreichbar sein, vor allem dann auch. Und dann könnt ihr hier diese wunderbare Box von uns für euch gewinnen. Schaut da unbedingt rein. Einfach auf unsere Social-Media-Kanäle. Da findet ihr dann den Link und könnt daran teilnehmen. Und ich glaube, das ist ganz gut, um über den Sommer zu kommen, weil es ist schon ziemlich heiß gerade. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, damit bei zu sein. Und wir machen dann weiter hier beim SummerSlam und kommen zu dem Leitermatch um die Interims WWE Women's Championship. Teilnehmerinnen sind hier Charlotte Flair, Lash Legend, Tiffany Stratton, Chelsea Green und Jade Cargill. Hier war es erstmal wieder ganz nett, so ein bisschen auf die Outfits zu gucken bei den Entrances, finde ich. Also Jade war ja so ein bisschen angelegt an Prince. Auch hier Native in Minnesota. Und Charlotte mit diesem Top-Girl-Outfit, so habe ich es mal genannt, das war ja an ihren Superfan Scarlett hier gewidmet. Was war da passiert? Das war ein kleines Mädchen, was sehr schwer an Krebs erkrankt ist. Hier habe ich den Begriff rausgesucht, Kai. Ne? Diffuses Mittellinien-Gliom heißt die Erkrankung, die sie hat. Das ist ein sehr aggressiver Hirntumor, der sich vor allem bei Kindern und bei jungen Erwachsenen ereignet, sozusagen. Und das Mädchen ist dann im Alter von 8 Jahren vor einigen Wochen gestorben. Also ganz traurig. Und die hat eine besondere Beziehung zu Charlotte gehabt. Und ich fand das hier auch sehr schön, wie das hier gewidmet worden ist.
Die Eltern waren auch im Publikum.
Genau.
Und vielleicht noch zu Tiffany Stratton. Die hatte von den Minnesota Vikings. Die ist auch Native. Die hatte die Farben an.
Okay. Ich habe, weißt du, was ich kurz gedacht habe?
Das hatten wir viel gesehen, die Farben. Ne? Dieses ja. Gelb war es, glaube ich. Ne?
Ja. Ja. Ich habe kurz gedacht, Tiffany Stratton wäre She-Ra. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Vielleicht war ich ja noch im Masters-Feeling. Ja, hier auf jeden Fall natürlich, wie gesagt, Leitermatch und dadurch entsprechend chaotisch und wild. Es ging gleich draußen zur Sache mit der Fehde, die wir schon auch in der Preview ausführlich angesprochen haben, Charlotte gegen Jade. Da ging es ordentlich zur Sache. Dann Lash Legend, die dann ihre Power hier ausspielt und eine ganz ähnliche Rolle übernimmt, wie wir es auch schon zum Beispiel im Elimination Chamber oder auch im Rumble gesehen haben. Halt die großen Aktionen. Powerbombt hier Tiffany in die Leiter. Chokeslam gegen Chelsea in die Leiter. Und durfte dann auch später Charlotte auf eine liegende Leiter slammen. Und das war so mein erster Ouch-Moment, weil die Leiter lag nicht gut. Und da ist auch die Charlotte ganz, ganz fies mit dem Rücken drauf gelandet, also mit dem Steißbein vor allem, glaube ich. Ich gehe jetzt hier erstmal zu Kai, weil mit dem habe ich ja immer so ein Hühnchen zu rufen, was so Frauen in Leitermatches angeht. Wir haben da häufiger mal so Rumpler drin gehabt in früheren Leitermatches, Money in the Bank und so weiter und so fort. Haben wir häufig kritisiert, dass da das Timing off ist. Hier waren auch so ein paar Holperer drin, sage ich mal. Wie sehr hat es dich gestört? Wie hast du das Match insgesamt gesehen?
Es hat mich gerade am Anfang bis zur Mitte sehr rausgebracht, weil es sich dann sehr gehäuft hat. Gerade auch so eine Lash Legend. Ich fand auch da, die wusste teilweise nicht, wohin mit sich. Also die, ich weiß gar nicht mehr, welches Match das war, aber wir hatten schon mal das Gespräch, dass sie so ein bisschen dieses Showing bekommen sollte, die ist hier die große Starke und das soll man darstellen.
Das war ein Wargames, oder?
Manchmal ist es ein bisschen... Wargames?
Bitte? War das ein Wargames?
Aber es kann sogar sein, dass das ein Wargames-Match war. Oh, das ist, ja, ich meine schon. Ich finde auch da... Wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, sie lernt auf jeden Fall gut von ihrer Mentorin Nia Jax, denn ich finde, viele Aktionen von ihr sehen unfassbar reckless aus, wie zum Beispiel dieser Slam von Charlotte,
ja.
Auch diese Powerbomb von Tiffany Stratton. Das ist halt viel dieses, ich schmeiß dich einfach, aber ich sorge nicht dafür, dass du gut landest. Also so dieses, ich sehe da keine Zusammenarbeit.
Nicht safe, und, nicht safe.
Ja, und das ist halt nicht gut. Und gerade so Aktion, hier ist dann insofern alles gut gegangen. Klar, du bist vielleicht ein bisschen bruised oder sowas. Landest mal unangenehm, ist ja in Ordnung. Ich glaube, da sagen viele, kommen gehört dazu. Sollte sich sowas aber häufen, dann wäre ich schon irgendwann abgefuckt. Also, Grüße an CM Punk und Ryback. Und irgendwann kann halt auch was passieren, ne? Weil das sind jetzt ja auch keine kleinen Aktionen, wie zum Beispiel diese Powerbomb von der Tiffany Stratton genommen hat, nach diesem Hurricanrana-Ansatz. Und ich fand, hier sah vieles dann irgendwie auch nicht gut aus. Zum Beispiel auch dieser Jaded von Jade Cargill gegen Chelsea Green. Das ist halt, wenn man sich das überlegt, ist das krasser, aber du musst ja auch irgendwie ein bisschen landen. Und im Endeffekt springt dann ja einfach nur Chelsea Green nach vorne, weil du kannst ja auch nicht face first in diese Leiter reingehen, weil dann ballerst du nach hinten ganz schlecht. Und das hat sich alles so ein bisschen hochgeschaukelt mit Sachen, dann ist mir das aufgefallen und das aufgefallen. Auch so dieses Timing, wo dann Jade Cargill diese Leiter da irgendwie umhauen will, wo Charlotte draufsteht, da ist die auch zu langsam.
Und dann fangen sie die Charlotte nicht, als sie runterplumpst.
Genau, und dann direkt danach ist dann Charlotte, lässt sie dann los, dann wird sie halt nicht gefangen. Und irgendwann hattest du halt wirklich, wo du sagst, Mann, ich habe jetzt irgendwie so 10 Dinge aufgeschrieben, die alle nicht rund liefen. Das kann ja auch nicht sein.
Ich muss dazu sagen, ich fand es trotzdem unterhaltsam, das Match. Also das war natürlich auch nicht so mega lang. Ich fand es trotzdem unterhaltsam. Aber ich habe auch die Fehlerquote hier bei einer Lash Legends sehr hoch gesehen und auch bei einer Jade Cargill, die auch hier und da so ein bisschen unvorsichtig gewirkt hat. Und bei dem Jade muss ich sagen, da haben die beiden ja, also Jade und Chelsea, da haben die beiden ja manövriert, dass auch Chelsea sich schützen kann, dass sie die Arme quasi nach vorne nehmen kann, damit sie sich abfedern kann. Ja, Saladin, wie hast du das gesehen und wie hast du hier generell die Geschichte im Match gesehen?
Also ich fand es eigentlich relativ unterhaltsam. Ja, die Spots sind mir aufgefallen, dass sie nicht so safe waren. Aber ich muss sagen, ich fand Tiffany Stratton war so ein bisschen der MVP. Also sie hat ja schon diese Powerbomb auf die Leiter, dann diese Swanton, die sie da auch noch kassiert hat. Das waren schon krasse Aktionen. Ich fand das Finish ganz kreativ. Ja, das fand ich gar nicht so schlecht. Chelsea Green, die lag ja dann doch schon etwas länger dort. Also mit den Beinen und dann wieder hoch. Und die Crowd war halt voll dabei, muss man sagen.
Komplett.
Ja. Und war auch der Publikums-Favorite. Ich fand die Run-Story bei ihr, die Eltern oder so, die sollten ja irgendwie eingeflogen werden. Flug gecancelt in Kanada. Als das schon so erzählt wurde, dachte ich, okay, der Fokus ist jetzt auch sehr stark auf sie. Und ich fand eigentlich trotzdem, klar, das sind Fehler, das passieren Fehler, beziehungsweise die worken nicht immer ganz safe. Aber trotzdem finde ich das, wenn ich das jetzt mit dem Tag-Team gestern vergleiche, schon auf einem anderen Niveau immer noch. Als jetzt diese drei anderen Performer, die wir da gesehen haben, die ich fast nicht erwähnen möchte. Und hier finde ich halt, ja, aber es ist jetzt nicht das erste Ladermatch, aber noch finde ich immer noch, dass es in der Entwicklungsphase ist. Es muss besser werden, es muss safer werden. Ein paar Workerinnen sind auch nicht so safe. Also bei Jade vor allem habe ich schon das Gefühl, dass wir da auf Granit beißen. Die wird immer sehr, sehr krass präsentiert, der TV-Charakter, aber sie lebt halt, es kommt halt nicht raus. Sie performt das halt leider nicht, was sie darstellen soll. Und bei Lash Legend, die hat einen tollen Look, aber ich finde auch, also gerade diese Powerbomb auf die Light, das war schon wirklich sehr unsafe. Ja, das hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Weil Tiffany, die hat schon unglaublich gebumpt dort. Ja, aber ich fand es in Ordnung. Ich fand, das ist für mich immer noch alles in Ordnung. Ich habe jetzt keine Verletzungen gehört und ich fand es trotzdem unterhaltsam genug. Ich wünsche mir, dass sie besser performen. Ich wünsche mir, dass es besser wird, aber ich fand es sehr kreativ, auch das Finish. Und dann passt das auch, finde ich.
Und auch hier hat man, wie ich finde, gut mit dem Tease gearbeitet. Ne? Wir hatten ja erst mal diesen Moment, wo Tiffany Stratton ja auch diesen Rana gezeigt hat gegen Lash Legend, die dann in die Leiter geflogen ist und dann war Tiffy allein im Ring. Chelsea kommt dazu, schubst dann quasi Tiffy mit der Leiter um. Die fliegt mit der Swanton raus auf alle, dadurch ganz klar auch für jeden im Publikum zu ersichtlich so, alle weg! Chelsea ist allein im Ring und da hast du ja diesen Pop gemerkt. Die geht da hoch und die Leute stehen alle auf ihren Beinen und dann kommen Michin und Bifab raus und alle so, oh, ne, so ein bisschen wie Gunther im Opener, wenn man ehrlich ist, ne?
Mal und dann, 10.
Ja, und dann attackieren die da halt und ich habe im ersten Moment eigentlich gar nicht mitbekommen, dass da Chelsea nach dieser Attacke, weil dann wurde ja auch der Fokus so ein bisschen anders gerückt, dann kam ja Charlotte noch dazu und wir hatten dann drei Leiter nebeneinander und ich hatte im ersten Moment gar nicht geschnallt, dass dann die Chelsea dann noch mit ihren Füßen auf einer Sprosse eingehakt ist und nur auf den richtigen Moment wartet, um sich wieder hochzuziehen quasi. Und irgendwann war es dann eben so, dass der Weg sozusagen frei gewesen ist und sie hat sich hochgezogen. Und das fand ich war eine geile Idee. Dieses Finish fand ich sehr gut umgesetzt, wie man es hier gehabt hat. Man hat gut damit gespielt, dass man wusste, dass ein Chelsea hier der Sentimental Favorite ist. Das hat das Publikum gut geködert. Und ja, es war unsafe und es war hier und da unsauber. Ich finde aber, das hat dem Match auch nochmal so eine Unwägbarkeit gegeben. Und
Nee, sag Olaf danach.
Nee, ich fand das, und deswegen, ich habe mich hier sehr unterhalten gefühlt. Ich fand das gut. Am Ende habe ich mich wirklich gefreut, dass Chelsea gewonnen hat. Alles andere war mir dann irgendwie egal. Also, ich fand das unterhaltsam.
Ich finde das beim Female Wrestling halt noch gut, dass noch nicht alles so clean und alles so sauber ist, sondern dass da halt auch noch viel versucht wird. Bei den Männern finde ich es manchmal overproduced einfach. Deswegen bin ich damit einverstanden. Und man muss auch sagen, Ladermatch ist auch nicht so einfach. Das ist schon immer, es gibt auch bei den Männern einige Abfucks immer wieder.
Ist eine schöne Art und Weise, Botches gut zu reden.
Sie gehören da aber dazu.
Ja. Stimmt, sehe ich auch bei Money in the Bank, CM Punk gegen John Cena. 2011 sehe ich das auch. Aber also hier ist es ja wirklich, das ist ja mittlerweile so, it's not a bucket to feature, ne? Also so, ja. ab wie vielen Botches darf ich mich drüber beschweren? Oder was muss erst passieren, dass wir sagen, vielleicht doch nicht so gut?
Darf ich übrigens sagen, dass ich diese Powerbomb gar nicht so schlimm fand? Ich glaube, das war noch mit die safeste Aktion, die Lash Legend gezeigt hat. Weil da sie nicht viel machen musste, sondern eigentlich Tiffy sie angesprungen hat und selbst den Bump genommen hat. Aber es ist eine andere Geschichte. Ich glaube, dass man hier auch vortrefflich streiten kann. Also ich habe auch gesehen,
übrigens trotzdem sehr viel Spaß damit. Ne? Also auch mit diesem Chelsea Green Moment. Also das war ja auch das, was wir in der Preview ein bisschen gesagt haben. Ich habe da auch Bock drauf. Und das ist auch genau jetzt, ne, wie gesagt, Booking kann man immer kritisieren, aber hier hast du auch genau die richtige Wahl getroffen, weil du krönst einen Interims-Champ, ne? Du hast sowieso deine Fäden. Tiffany Stratton ist eh schon verplant. Lash Legend soll ja einfach so ein bisschen ihren Showcase bekommen. Charlotte und Jade haben sich gegenseitig zum Fäden. Also, und Chelsea Green, wie du sagst, ist hier ganz klar der Favorite auch der Leute gewesen. Du hast die Reaktion gemerkt, wie die sich im Match gefreut haben, wie sie sich danach gefreut haben. Also ich finde, du hast ja absolut zu 110% die richtige Entscheidung getroffen. Und ich war dann auch happy und ich war auch invested. Und ich dann auch so, komm, jetzt lass sie auch bitte gewinnen. Also deswegen, ich hatte damit trotzdem Spaß. Also ich würde es gar nicht kleinreden, nur manchmal ist es dann trotzdem halt ein bisschen nervig, wenn so viele Botches drin sind, meiner Meinung nach.
Ja, ja. Gut. Saladin, willst du noch was zum Match sagen? Ansonsten springen wir weiter.
Ich fand es sehr unterhaltsam. Okay. Alles passt.
Auf jeden Fall neuer Interims-WWE Women's Champion Chelsea Green. Und wir machen weiter mit einem Match, über das auch sehr viel gestritten wird. Ich habe schon gesehen, auf Cage Match hat es eine Wertung von 1,69 von 10. Human Money's on the Pole. Danhausen gegen Dominic Mysterio. Ich gehe ganz kurz durch, ne? Weil es ist ja im Endeffekt, es startet erstmal wie ein normales Match eigentlich, ne? Dann irgendwann Danhausen kontert die Three Amigos mit dem Scorpion Deathdrop und dann kommt JD McDonagh dazu und eröffnet sozusagen den Reigen für das Overbooking. Attackiert hier Danhausen, verpasst ihm auch den Moonsault. Dann sieht so aus, als könnten hier Judgment Day die Übermacht ausspielen. Da kommen aber die Mini-Houses mit dazu. JD macht aber hier den Big Show, setzt sich gegen die Mini-Houses durch, verpasst dem einen den fiesen Slam, dem anderen Chokeslam. Dann, Zitat Wade Barrett, that Mini-Housen with skills, setzt sich durch. Also Mascarita Dorada ist da drunter, ja, wissen wir, der ehemalige El Torito.
Toritohausen.
Toritohausen genannt wird.
Wurde das nicht gesagt, Toritohausen?
Ja, ja. Toritohausen, genau. Ja. Und es geht dann wild durcheinander. Joe Hendry kommt am Ende noch dazu. Es gibt einen Gitarre-Shot gegen JD McDonagh, genau. Und am Ende gibt es ein kleines Wettrennen zwischen Danhausen und eben Dominic. Und dann wird Danhausen gecrutscht auf dem Seil. Und dann sagt er, you are cursed. Dann gibt es Feuerwerk. Dominic fällt runter. Danhausen schnappt sich das Geld. Knapp 7 Minuten, um es einmal zusammenzufassen. Wer jetzt als erstes die Handtuch nimmt, darf als erster was sagen. Wer will als erster? Kai.
Also ich möchte zumindest loben, ich liebe dieses The Curse Father, was am Anfang immer kommt, diese The Godfather-Anlehnung, die du da hast. Ne? Alleine dieses Look how they massacred my Mini-Housens, ne? Angelehnt an dieses Look how they massacred my Boy, finde ich 11 von 10 witzig. Ansonsten hier, du hattest ja spaßige Sachen drin, ne? Und du, also auch da wieder what you see is what you get. Also komplett Danhausen durch, ne? El Torito wirklich auch. Also wie JD McDonagh für den gesellt hat, geisteskrank, wie er diesen Tornado, nicht Tornado DDT, diesen
Satellite,
ja, DDT da gesellt hat. Irre, ne? Also wirklich, finde ich stark. Dann ist noch Joe Henry dabei, ist vollkommen okay. Und ich mag auch Danhausen. Das Problem hier ist so ein bisschen, mittlerweile ist es einfach nur more of the same. Also es ist halt nichts Kreatives mehr dabei. Du hast die Mini-Housens und ich mag es ja, dieses, so, es darf gerne dumm sein, aber dumm kreativ. Hier war keine einzige neue kreative Idee drin. Und dann nutzt sich halt ein Gag auch ab, finde ich, wenn du es dann jede Woche machst. Das war mein Problem mit dem Match.
Saladin, wie geht's dir? Das ist ja eine Frage, die habe ich auch schon in der Preview gestellt. Ne? Nutzt sich Danhausen ab, je häufiger man ihn hier einsetzt und je häufiger man ihn sieht?
Also ich finde nicht, ich fand, sie sind sehr safe gegangen bei dieser ganzen Nummer. Und ich fand es in Ordnung. Ich meine, was haben die Leute erwartet? Es war als Comedy-Match geplant, es ist ein Comedy-Match geworden. Haben die jetzt hier 5-Star-Tokyo-Dome erwartet oder was? Also das wird es nicht geben. Ja, das geben auch die Charaktere nicht hier. Ich fand es ein bisschen safe so, es war klar. Ich fand, dass JD war ein bisschen stiff gegen die Mini-Housings, fand ich.
Fand ich super, Entschuldigung.
Ja, also ich
habe mich da sehr drüber amüsiert.
Ich hatte das Gefühl, Dominik hat irgendwie keinen Bock, als er so reinlief. Also normalerweise, es waren auch weniger Reaktionen bei ihm, hatte ich das Gefühl, als sonst. Das merkt man langsam.
Er profitiert auch nicht von dieser Fehde, muss man ganz klar sagen.
Ja, und ich finde, so ein Match wäre besser für Cinematic gewesen. Da hätte man vielleicht mehr machen können, viel kreativer sein können. Ich fand halt, es war sehr safe mit den Eingriffen, JD-Spot. Es war all das, was es eigentlich auch sein sollte und nicht mehr und nicht weniger. Deswegen hat es mich jetzt auch nicht so krass enttäuscht. Ich finde, die sind so eine safe Nummer gegangen.
Aber leider halt gar nichts Neues ist so ein bisschen das Problem.
Ja, nichts.
Also,
ja.
Das ist so, also von mir, wie gesagt, so wie die Sache mit der Time Machine oder Fusionsmaschine, wie auch immer die wir da hatten, wo dann auf einmal so Mini-Housens rauskamen. Du hattest halt immer zumindest irgendwie eine neue kreative Idee und das halt gar nichts. Yeah. Das ist so ein bisschen schade.
Ja, weil ich weiß auch nicht warum. Vielleicht wollten sie so safe gehen und dass er dann auch später dann diese, ich weiß, es war ja nicht alles, glaube ich, Real Geld, sondern glaube ich die Hälfte oder so, dann so ein bisschen rausgeworfen hat aus der Tasche, als er das Match gewonnen hat.
Das war nur Fake-Geld.
War es nur Fake? Ich dachte, so ein paar sahen real aus, aber ich habe es jetzt auch nicht nochmal angeschaut. Es war nicht, also it is what it is. Es war jetzt nicht, es war das, was es sein sollte, aber ich finde, man hätte deutlich kreativer sein können. Das hat man nicht gemacht und man muss jetzt auch gucken, vielleicht dann mit Danhausen halt jetzt schon etwas andere Richtung vielleicht geht. Ja, jetzt ist er da mit Joe Henry. Ich weiß nicht, ob man das weitermacht oder nicht. Mit den Mini-Housens, irgendwas muss man ja sich überlegen, weil wenn man jetzt nochmal eine gleiche Fehde mit jemand anders macht, dann wird es halt langsam langweilig. Deswegen muss man sich das gut überlegen. Und? Ich finde, Dominik hat von dieser Fehde nicht profitiert und ich finde es auch nicht gut, wo Dominik aktuell steht, sage ich ehrlich. Das ist für mich immer noch der Diamant, der eigentlich auch morgen Champion sein könnte und als Heel-Champion zu WrestleMania gehen könnte, aber man irgendwie, das ist kein gutes Jahr von ihm bis jetzt.
Naja,
das ist wirklich ein Rückschritt im Vergleich zu den Jahren davor. Da ging es immer so Step by Step hoch. Und jetzt geht es so langsam, seit er der Ruler ist, geht es irgendwie bergab, muss ich leider sagen.
Ich glaube, wir haben hier was der auch der Entwicklung mit Triple A so ein bisschen geschuldet ist. Ich glaube, man wird ihn nicht in beiden Produkten als Anker einsetzen wollen. Allein aufgrund möglicher Verletzungsrisiken. Weil wenn dir dann plötzlich der wegbricht, dann hast du in beiden Shows jemanden, der dir fehlt. Mein Punkt, den du gerade so ein bisschen angerissen hast, ist halt eher, dass man, finde ich, seitens WWE, seitens Creative aufpassen muss, dass man zum einen Danhausen nicht überproportional häufig einsetzt. Ich finde es inzwischen selber, obwohl ich den sehr mag, schon sehr viel, weil sich es halt eben wiederholt. Und man muss eben aufpassen, dass man nicht um Danhausen herum so ein schwarzes Loch aufbaut. Zum Beispiel auch einem Joe Hendry tut das ja hier nicht gut. Also er kriegt einen billigen Pop, aber Kai, im Endeffekt so ein Joe Hendry, wir haben in dem jetzt nie den Main-Player im Main-Roster gesehen, aber er ist jetzt eigentlich schon wieder, also er ist ja schon auf unterem Elias-Niveau, oder?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass man manchmal nicht weiß, was man mit so Internet-Sensationen, nenne ich es jetzt einfach mal, machen soll. Sobald jetzt jemand von selbst over ist und man checkt gar nicht genau, warum das jetzt so ist, irgendwie als ob dann alle so ein Schockstarre sind. Weil man hat ja nie den Ball genommen und ist gerannt, als Joe Henry over war. Und das hast du halt gesehen. Und das, also man macht das quasi jetzt besser mit Danhausen, aber dann sagt man nur so, mach einfach so viel wie geht. So,
ja.
Mach einfach immer, nur.
Hier der Ice Cream Truck und keine Ahnung, was sie da mit ihm gemacht haben. Und ich weiß nicht.
Das ist halt die Sache. Weil sie da dann verstehen, okay, da steckt halt Geld hinter, können wir auch Merchandise mitmachen.
Ja.
Ne? Mit dem Joe Henry ist so dieses, ja, der ist over, aber wie kriegen wir das denn zu Geld? Ja, irgendwie keine Ahnung. Ja, lass den einfach, macht ein Konzert. Ja, fertig. Das ist irgendwie so das Problem. Also, sobald Leute so von selbst so einen gewissen Hype haben, wissen sie nicht, wohin mit sich.
Ja. Saladin, willst du noch was dazu beitragen?
Ich stimme dem zu und muss sagen, man muss sich halt überlegen, entweder halt auch vielleicht solche Leute, entweder entlässt man die, wenn man nicht weiß, was man mit denen macht. Das ist vielleicht besser, weil ich finde halt, das Roster ist sehr aufgebläht und bei Danhausen besteht halt diese Gefahr, dass die WWE ist ja so wie so eine, das ist dann so eine Zitrone, wo sie dann ausdrücken, ja, und alles rausnehmen wollen. Und es ist einfach dann zu viel und sie sind so kurz davor, in diese Schwelle zu kommen, ja. So ein Tick zu viel alles. Und ja. Dann ist er halt in einem Jahr wieder so ein unwichtiger Charakter und dann nervt er nur noch die Leute. Man muss auch gucken, wie lange so ein Charakter auch funktioniert, muss man auch ehrlich sagen. Vielleicht funktioniert so ein Charakter auch nur ein, zwei Jahre.
Wenn überhaupt, ich habe gerade das Gefühl, dass WWE das versucht, so ein bisschen zu überkompensieren. Was sie woanders vielleicht liegen gelassen haben, dann versuchen sie da das Maximum rauszuholen. Dann erstmal super negative Reaktion auf Danhausen, dann plötzlich war der super over und dann, ja, wir müssen jetzt ganz schnell Geld mit dem verdienen.
Die haben vor allem keinen anderen Comedy-Charakter richtig aktuell. Der Rest ist ja alles nur ernst und bla und hi. Und hier hat man mal irgendwas Comedy-haftes, was man ja den Kindern auch verkaufen kann, wirklich. Auf einer bestimmten Altersgruppe. Und das versuchen sie jetzt irgendwie auszureizen. Das wird ein Tick zu viel gerade.
Ja. Bei SmackDown haben wir halt noch R-Truth natürlich, ne? Kit Wilson und Co., die da so ein bisschen in diese Schiene gedrückt haben. Aber wie gesagt, ich finde auch, dass Dominik hat das hier nicht gut getan. Ne? Das ist halt so kurios. Also Dominik auf der einen Seite wrestelt dann hier so ein Comedy-Match gegen Danhausen und verliert das. Auf der anderen Seite wird er dann eben bei Triple A im Main-Event gegen El Grande Americano stehen, so bei der größten Show des Jahres. Das ist schon so ein bisschen obskur und ich glaube, deswegen zieht man den auch gerade beim Main-Roster so ein bisschen raus und sagt hier, bei Triple A ist der halt unser Main-Guy neben dem Grande Americano. Gut, wir machen weiter, würde ich sagen. Wir haben wieder ein paar prominente Gäste hier gehabt. Ich will hier nur die Legenden aufzählen, die wir gehabt haben. Das waren die Killer Bees, die mit Jim Brunzel, Brian Blair, die wir gehabt haben. Wir haben Rick the Model Martell, was mich sehr gefreut hat. Wir hatten Greg Gagne und Molly Holly an der Stelle. Und dann ging's, ja.
Es gab aber nur bei Molly Holly Reaktionen, ne? Das ist mir schon, das sollte man erwähnen. Die anderen waren schon sehr, sehr ruhig.
Ja, also, nicht böse gemeint, wie viele Leute im Publikum haben da gelebt, als Jim Brunzel und Brian Blair aktiv waren?
Vielleicht auch gelebt und nicht gesehen, aber ja.
Ja, also von daher, ja. Wir machen weiter. WWE Intercontinental Championship on the line. Penta gegen Chad Gable hier. Auch das wieder mit Hometown-Implikationen hier. Chad Gable groß angekündigt. War, glaube ich, auch sehr gerührt. So war zumindest mein Eindruck, als er hier den Entrance gemacht hat, wo er wirklich schon so ein bisschen mit den Tränen kämpfen musste und versucht halt auch die Crowd anzuheizen. Penta finde ich nach wie vor mit einer geilen Präsentation. Ich bin ganz ehrlich, wir haben heute im ersten Match schon über die Zeit gesprochen. Hier in dem Match, das war ein schönes, flüssiges, flottes Match, also für seine 11-12 Minuten, die es gewesen sind. Aber ich glaube, hier hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können, das Ganze ein bisschen melken können. Mit der Schulterverletzung, mit Chad Gables Leiden sozusagen. Saladin, wie hast du das hier gesehen? Weil die Schulterverletzung hat ja schon eine größere Rolle gespielt.
Ja, also es war ja die Story so ein bisschen vom Match. Aber ich finde eigentlich, ich bin nicht so ein Fan davon, dass man Matches in die Länge unnötig zieht. Weil es ja gab ja danach noch, was zu dem Match gehört, ist ja dann das Ende auch noch. Ne? Also mit den Eltern, mit der Familie. Das gehört ja eigentlich auch noch dazu, muss man sagen.
Mit dem Biermaskottchen.
Da habe ich ja gedacht, vielleicht kommt noch ein Heel-Turn. Also es sah ganz komisch aus. Aber ich fand es eigentlich, war technisch trotzdem für 11 Minuten hochwertig. Ich finde, was man in 11 Minuten machen kann, haben sie gemacht. Und dass die eine gute Chemie haben, hat man halt gesehen. Es war ein krasser, der Mexican Destroyer war wieder krass. Ring Apron fand ich, war wieder sehr krass. Und
obwohl der eigentlich die einzige Aktion war, die nicht wirklich clean war.
Ja, aber ich meine, am Apron ist auch, also am Seil ist schon auch heavy.
Weil Penta da einfach auf sich selber gelandet ist.
Ja, genau.
Also wie gesagt, ich finde hier, man hätte hier diesen Struggle von Chad Gable noch ein bisschen stärker darstellen können. Um da noch ein bisschen mehr die Emotionen zu melken, Kai. Geht's mir so oder bin ich wieder darin verhaftet, dass ich sage, der soll den Arm bearbeiten, Hertha?
Also, der soll auf jeden Fall nicht den Arm bearbeiten, weil das ist super langweilig.
aber hat sie ja gehabt und das Sacrifice hat keine Rolle gespielt.
Ich bin aber trotzdem bei dir. Ich hätte dem Match auch gern so 3-4 Minuten länger gegeben. Zumindest auch diese Phase von gibt jetzt ein Penta auf, hätte man zumindest noch mal ein bisschen länger ziehen können, weil ich finde, gerade dabei kann man solche so Anticipation bilden. Weil es war so dieses, er hat die ganze Zeit im Angle-Lock und dann legt er sich hin und sofort tappt Penta. Mm. Da hättest du nochmal so allein 10 Sekunden draufpacken können. Ich rede jetzt nicht von, wir machen wieder 8 Minuten Figure for Leg-Lock, wie bei CM Punk gegen Dingens, aber einfach so dieses, weil du hast gemerkt, die Leute chanten schon so tap, tap, tap und da hättest du noch so einen Tacken mit spielen können. Klar, vielleicht möchtest du den Move auch irgendwie besser aussehen lassen dadurch, ne? Kann alles sein. Ich finde aber generell, dafür wurde jetzt auch gar nicht so extrem viel Bein bearbeitet im Chat mit Gables Moveset, dafür, dass halt ein Finisher der Necklock ist. Aber ich habe auch in meinem Leben genug Albert-Hilario-Matches gesehen, um zu sagen, ist mir auch egal, ist auch super langweilig. Also, ja, jetzt mache ich so Enzugiris gegen den Arm. Super. Ich muss dazu diesem Match sagen, ich hatte so ein bisschen diesen Vergleich, gerade was das Wrestling angeht. Weil was auch Saladin gesagt hat, ey, die Chemie der beiden war so unfassbar gut. Ne? Mhm. Also wrestlerisch haben die hier das gezeigt, was Cody und Punk gerne gezeigt hätten.
Ja, genau.
So, das ist einfach wirklich gutes, crispes Wrestling zusammen, die sich auch auskontern. Dieser Triple German, so verschiedene harte Aktionen, Move Transitions aus Kontern heraus. Dieses echte Wrestling, so, mein Move klappt nicht, ich sitze jetzt irgendwie auf dem Apron, was kann ich machen? Okay, ich packe mir schnell den Arm, ne? Und dann zeige ich das. Diese Transitions von einem Chad Gable aus dem Mexican Destroyer in Ankle Lock, also, du bist doch geisteskrank, ne? Also, das sah Hammer aus. Und wie gesagt, ich habe wirklich gedacht, ich glaube, so hätten Cody und Punk gerne gewrestelt, nur sie haben es halt nicht geschafft, weil die haben sich so gut verstanden, die beiden hier. Ich mag das, ich bin trotzdem bei dir, gerade weil dieses Match auch unter dem Schirm stand, dieser Redemption-Story eines Chad Gable, hätte ich gerne noch 3-4 Minuten mehr gehabt, aber ich bin hier super happy mit. Ich hatte extrem viel Spaß, ich habe mitgefiebert, ich wollte, dass Chad Gable gewinnt. Ich fand, beide sahen gut aus. Es ist ja immer dieses Problem, jetzt hat jemand getappt, jetzt ist er ja quasi doppelt schwach, weil er nicht nur gepinnt wurde. Ist hier komplett egal. Penta sieht gut aus, Chad Gable sieht gut aus. Du hast diese Geschichte zu Ende erzählt. Ich bin super happy.
Saladin? It's time to go home, the crowd jubelt. Hat alle, also ich finde, die Matches müssen nicht so lang sein. Das war in Ordnung. Ich stimmte mir allem zu. Ich fand es ein Feel-Good-Moment. Ich fand Penta, auch die Szene dann, die zu zweit nochmal, alles perfekt. Und das war, finde ich, emotional. Und es war echt. Es hat sich echt angefühlt. Es waren echte Emotionen. Und es war ein schöner Moment für diesen PLE, muss ich sagen. Vielleicht sogar der schönste.
Ja, also, wie gesagt, mir hat hier ein bisschen der Struggle gefehlt. Also, ich hätte mir hier tatsächlich ein bisschen mehr Quälerei für einen Chad Gable noch gewünscht. Ne? Also wir hatten ja diesen Moment, wo Penta ihm sogar ja sagt, I'm sorry, wo er dann auf den Arm geht. Aber das hat sich dann nicht so angefühlt, wie als ob er sorry wäre. Ne? Nicht nur, weil er zugetreten hat, sondern weil es halt irgendwie keine Konsequenz gehabt hat. Er hat sich nicht gequält. Genauso hat einen Chad Gable hat hier durchgefightet. Das hat er gut gemacht. Aber ich glaube, da wäre tatsächlich noch ein bisschen mehr drin gewesen einfach. Und so war das für mich ein sehr... Warte, ganz kurz.
Ja.
Ganz kurz abschließen. Für mich war das deswegen ein gutes bis sehr gutes Match. Hat aber für mich nie diese, ich habe immer so eine Schwelle in meinem Kopf, weißt du, wo ich dann so mich komplett reinfallen lassen kann und ist das alles geil und keine Ahnung was, ne? Und den Punkt hatte ich hier nicht, sondern ich habe die ganze Zeit da gesessen, ach guck mal, das macht Spaß, die catchen da schön, ach guck mal, der Arm, die Schulter, ja, nett, alles gut, I'm sorry, Canadian Destroyer schon wieder, okay. Mir hat so ein bisschen das emotionale Futter hier gefehlt, was man gehabt hat, was man aber in meinen Augen nicht ganz ausgespielt hat. Kai, du bist jetzt dran.
Gerade diese Schwelle, weil da bin ich komplett bei dir, zwischen einem Raw Main Event vielleicht und einem Pay-Per-View-Match.
Ja.
Und ich finde, das hat hier gefehlt. Weil auch zu sagen, so, ja, go home, wenn die Crowd jubelt, ich finde, das ist kein Argument. Weil mittlerweile chatten alle nach 4 Minuten, this is awesome. So, soll ich dann anfangen zu pinnen?
Also, nein, aber es gibt ja Unterschiede zwischen this is awesome und so einer Crowd, die jubelt, wenn er tappt. Also das, also das muss man schon differenzieren.
Also von daher, also gerade auch,
ich finde,
du musst die Crowd auch dazu bringen, in diese nächste Stufe noch mit reinzugehen, wo du denkst, so, jetzt kann hier was passieren, jetzt geht was und oh Gott, vielleicht verliert er ja doch. Und das ist halt auch trotzdem so ein bisschen als Darsteller da deine Aufgabe, zu sagen, jetzt, wir holen noch mehr raus, wir bauen jetzt noch mehr diese Spannung auf, weil es ist wirklich schön erzählt und ich bin auch happy mit diesem Match.
Ja.
Aber es hätte mich halt entsprechend auch mit dieser ganzen Backstory eines Chad Gable mit der Verletzung, mit El Grande Americano und sowas. Da wäre halt einfach mehr drin gewesen. Also es war, du hast dein Pulver so unnötig früh verschossen.
Nach 10 Jahren der erste Single-Titel, glaube ich, wurde gesagt, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube generell der erste Single-Titel.
Ja, ne, der erste. Ja, genau, ja. Entschuldigung, genau, der erste, genau. Mir reicht das. Ich brauche nicht so lang und man muss auch sehen, man hat auch noch den Main-Event und die Crowd war happy. Also man muss nicht künstlich das in die Länge ziehen, weil ich zähl auch die Eltern und die Familie halt auch noch dazu. Das gehört für mich auch noch zum Match im Endeffekt dazu.
Bin ich bei dir?
Aber da geht es um Kosmetik. Ne? Das geht nicht um grundsätzlich, dass es ein unschöner Moment war, sondern es geht darum, wie kann man es eventuell noch anders strukturieren. Aber ich fand es in Ordnung. Ich fand es schön. Es war ein gutes Match und das kann man sich auch nochmal anschauen.
Ja, aber Ey, die ganze Ernst, diese Werbegeschichte da am Ende, die hätte ich nur wirklich nicht gebraucht, oder? Da hat er da seinen Moment mit der Familie also. Und alle sind so die Tränen nah und auf einmal kommt so ein fucking Maskottchen da an und sagt, hier, trinkt mal noch ein Bier, Chad Gable. Und Chad Gable schubst so seine Familie beiseite, stellt euch mal an den Rand, ich muss hier gerade nochmal, Daddy muss das Geld verdienen, so. Und dann schüttet er sich halt das Bier rein und dieses blöde Maskottchen tanzt da im Hintergrund.
Das ist TKO WWE leider. Das war ja bei WrestleMania, gab es doch diesen einen Typen, der auf einmal beim Kommentatorenpult saß. Irgend so einer, ja, und ja, hier kommt irgendeiner, ich dachte, der turnt hin oder so, da turnt nicht jemand hin, sondern da wird was passieren, weil der hat ja so, der war so aktiv, also früher wäre es gewesen, dass er ihn angegriffen hätte, aber es hätte zu dem Moment nicht ganz gepasst, ja, und deswegen dachte ich, was soll das denn, aber das ist halt leider, ja, die negativen Seiten dieses Mergers.
Mich würde gerne interessieren, warum man das ausgerechnet da platziert hat, weil das halt für mich so das Minimalste
an Fingerspitzen.
Oder weil Roman Reigns und Seth Rollins das nicht machen wollten oder so. Ja, keine Ahnung. Aber da ist der Moment dazu groß für. Aber ich fand das halt hier total unpassend. Und das ist halt genau das, was du gesagt hast. Das ist halt TKO. Im einen Moment sagst du, hier, guck mal, unsere Familien sind ja da. Das fand ich eh auffällig bei dieser bei diesem SummerSlam, nachdem es noch bei WrestleMania hieß. Ja, übrigens, keine Tickets für Familienmitglieder. Jetzt so, hier, guck mal, wir haben Familien. Und hier nochmal und hier nochmal. Und dann aber, übrigens, hier ist der Mug Root Beer Bear.
Ich fand aber auch, die sitzen ja da nicht immer vorne, sondern die werden dann so rechts stehen die da. Weißt du, die sitzen ja nicht die ganze Show vorne, sondern die werden da so vorgeholt. Und dann kommen sie in den Ring und dann gehen sie wieder. Der Einzige, der da saß, den man da immer sieht, ist ja Nick Khan, wo der dann alle abklatschen immer.
Ja, der hat ja auch Dollars bekommen.
Ja, der braucht sie wahrscheinlich auch am wenigsten.
Genau. Ansonsten aber, ich bin bei euch. Ne? Ich habe jetzt ein bisschen dieses Match ein bisschen klein geredet. Ich fand, das war ein gutes Match. Das hätte aber auch ein fantastisches Match sein können, sage ich auch ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz, das war ein schöner Moment hier für den Chad Gable. Absolut verdient, gerade auch nach dem Weg, den er gegangen ist. Und da meine ich nicht nur die Verletzung, sondern natürlich auch die ganze Karriere, weil der ist einfach sehr underappreciated, wie man so schön sagt, sehr unterschätzt und sehr unterbewertet bei WWE und ist ein toller Wrestler. Und ja, wir sind beim Main Event angekommen. Die Problematik mit den Promo-Videos und so und den Backstage-Interviews aus Nacht 1, die sind geblieben. Aber ich muss sagen, hier das Video zu Reigns gegen Rollins hat mir hier sehr gut gefallen. Also da haben sie wieder ganze Arbeit geleistet. Und wir haben ja hier das Shield-Intro von dem guten Seth Rollins bekommen, der, wo man so aus der Distanz nur eine schemenhafte Figur sieht, zu dem Shield-Start der Musik und dann flammen auf einmal die Fontänen hier hoch und auf einmal erscheint dann der jetzige Seth Rollins, aber auch mit Shield-Maske und mit ganz, ganz kunterbuntem Outfit, was seine Redemption und das Ende dieser Shield-Geschichte irgendwie symbolisieren soll.
Übrigens, ein bisschen dumm, dass sie dieses Sierra Hotel India Echo einfach schon gejinxt haben, als dieser Vikings-Typ, also dieser Football-Spieler schon stand. Stimmt. Da hat jemand auch zu schnell den Knopf gedrückt. War ein bisschen dumm.
Da war jemand nervös, ganz einfach.
Großer Shield-Fan, Dean Ambrose selbst.
Ja, auf jeden Fall hier natürlich ein sehr, sehr langes Match, ähnlich wie wir es auch bei WrestleMania gesehen haben. Ne? Also
tolle Entrances.
Weit über 30 Minuten, die wir hier gehabt haben und entsprechend langsam ist das Match auch losgegangen. Aber da muss ich natürlich den Kai jetzt hier zuerst fragen, weil der Kai ist ja hier unser Shield-Guy Number One.
Vielleicht bin ich
Man hat hier sehr viel... Was?
Vielleicht bin ich das ja auch, aber gerne an
Kai. Kai ist länger dabei, es tut mir leid. Weißt du, der ist hier der Erstgeborene. Ganz einfach. Aber ich frage jetzt Kai zuerst. Also das ganze Ding fungiert ja hier, fußt ja darauf, dass wir hier diese ehemaligen Shield-Weggefährten haben. Und es ist ja gefühlt alles ausgekontert worden, was nicht im Nagelfest gewesen ist. Das ganze Match bestand nur aus Kontern, gegen Kontern, Kontern, gegen Kontern. Wie hat dir hier der Flow gefallen so insgesamt?
Ich glaube, das ist ein Match, das kommt vielleicht sogar am TV noch mal ein bisschen besser, weil auch viel geredet wurde. Klassisches Roman Reigns Match, weil zwischendurch, da wurde auch viel mit Angucken gearbeitet und mit nix machen. Das kommt natürlich am TV ein bisschen besser. Ich versuche mich jetzt auch diesmal kürzer zu fassen, um Saladin nicht alles wegzunehmen, ne, damit er gleich auch noch was zu sagen hat. Ich mochte gerade dieses Auskontern, um zu zeigen, Mann, wir kennen uns jetzt hier schon seit ewig und drei Tagen. Ne, wir kennen unser Repertoire quasi auswendig gegenseitig. Und jeder zeigt aber eine Powerbomb durch den Tisch. Ich mochte halt sehr diese ganzen Callbacks, die man hier hatte. Leider kann man den größten Kreis nicht schließen, indem man sagt, übrigens, wir können hier noch einen dritten rausbringen. Ne? Wir müssen dann mit dem arbeiten, was wir haben. das wäre natürlich das Absolute gewesen, aber du hast halt keinen Dean Ambrose, keinen Jon Moxley, deswegen musst du zurückgreifen auf die Wacky Clothesline und auf den Dirty Deeds, den dann eben die beiden zeigen, ist trotzdem cool gemacht. Damit will ich erstmal abgeben, um nicht alles vorwegzunehmen.
Salah, wie ging es dir hier mit dem Match?
Ja, ähnlich wie Kai. Also ich fand, da war unglaublich viel Symbolik dabei. Diese Maske, das war ja so eine Symbolik, die in Ambrose ist ja irgendwie auch dabei. Es war ja wie so eine der dritte verlorene Bruder. Und ich fand, dass bei denen sieht man halt, dass man hat erstmal ein Big Fight Feeling, ganz klar. Ich finde, man merkt auch, die kennen sich gut. Es hat sehr langsam, aber trotzdem in einem Rahmen angefangen. Super. Die haben eine starke Chemie. Manchmal wird zu viel geredet, manchmal ist ein bisschen zu wenig, aber die Crowd ist vor allem total dabei.
Ja.
Und es macht einfach einen riesen Unterschied. Das war für mich der richtige Main Event. Nicht gestern, sondern heute. Und das hat man einfach den Unterschied gemerkt. Ich fand die Callbacks auch krass, wie sehr sie dann doch im Detail sind. Und das ist ein Match, wo ich sage, das geht schon auch in die Richtung Top Highlights der SummerSlam Main Events einfach. Von Anfang bis Ende eine tolle Story erzählt. Auch die Spannung am Ende war schon da. Obwohl ich relativ safe war, dass Roman gewinnen wird. Trotzdem dachte ich mir, vielleicht macht man ja doch die Wendung. Und das sagt halt vieles aus, man ist wirklich sehr investiert. Und ich muss sagen, Chapeau. Also man muss einfach mal auch loben, wo gelobt werden muss. Das war der echte Main Event. Und ich muss auch zu Roman sagen, ne? Roman hat bei WrestleMania den starken Kampf geliefert gegen CM Punk. Jetzt hat er wieder den starken Kampf geliefert. Ja, Big Fight Roman könnte man sagen, nicht mehr Big Fight John.
Big
und
Match
Cody
hat...
Ja, und John hat Cody hat zum zweiten Mal ein furchtbaren Match abgeliefert oder ein schwaches Match abgeliefert, den Samstag dafür, wenn man es vergleicht. Große Momente, große Symbolik, große Erzählung und ein großer PLE-Ende.
Ich habe so ein paar Kritikpunkte, ne? Also auf der einen Seite mochte ich die Psychologie und die Geschichte, die hier erzählt worden ist, die hat absolut gepasst, ne? Das hat schon hingehauen. Ich habe hier und da ein bisschen das Gefühl gehabt, als wollte man das Match ein bisschen zu bewusst in epische Länge ziehen. Also beispielsweise diese Runde durchs Publikum hätte ich nicht gebraucht. Das hatten wir bei Punk gegen Roman, glaube ich, auch schon mal, wo die beiden dann so eine Ehrenrunde gehen und dann treiben die sich da so gegenseitig vor sich her und wechseln sich dann ab. Dann kommt noch mal irgendwie ein Pöller zum Einsatz, da geht es um eine Barrikade. Dann gab es diesen Moment, wo Rollins hier den guten Roman Reigns durch die Barrikade spieren wollte und ihn da auch so verhöhnt hat. Und er macht dann hier den Uha. Und Rollins, der von Beginn an als der schnellere, agilere präsentiert worden ist, kommt hier mit dem Tempo einer Schnecke an, einer lahmen Ente, und wundert man sich, warum der Roman ihn dann fängt. Da hat mir so ein bisschen die Crispness gefehlt. Am Ende fand ich es ein bisschen überladen insgesamt, aber man hat's, also ich fand es ein bisschen viel am Ende mit den Kontern. Ich mochte aber die Callbacks, die man dann zu einem Dean Ambrose gehabt hat. Ich war auch überrascht, dass man den Namen Dean Ambrose überhaupt genannt hat, weil ich habe heute Morgen noch ein Posting gesehen, wo eben die Aktionen gezeigt wurden und dann statt nur schau mal, oder das sind doch Manöver von einem alten Bekannten oder diese Manöver haben wir schon einmal gesehen, stand da dann drüber.
Wurde der Name genannt?
Ja, die haben Hello Dean Ambrose. Ja, die haben Hello Dean Ambrose gesagt, ja.
Okay. Wer hat das gesagt?
Boah, ich glaube, es war
also Wade Barrett. Kommentar?
Ja.
Okay, weil ich kann mich nur daran erinnern, dass halt Michael Cole gesagt hat, hier Moves von einem former Shield-Member.
Genau, daran erinnere ich mich auch, genau daran. Und da habe ich gedacht, Mann, die erwähnen sie nicht mal.
Ja. Nee, ich habe es mir aufgeschrieben. Hello, Dean Ambrose wurde einmal ganz kurz ins Mikrofon gebrüllt.
Okay, weil ich hatte es nämlich auch so im Kopf, weil ich habe nämlich extra darauf geachtet. Und dann war so, okay, die sagen nur former Shield-Member, sag doch einfach Dean Ambrose. Weil ich so dachte, okay, erwähnen die den nicht. Aber gut, wenn du es aufgeschrieben hast, dann wird es stimmen.
Ich würde noch zu dem Finish-Sequenz sagen, dass er halt den Stuhl dann halt nicht nutzt gegen Seth Rollins. Das war halt der große Moment im Endeffekt. Und perfekt erzählt. Besser geht's nicht. Er braucht diesen Stuhl nicht, er will ihn so besiegen. Und ich muss sagen, die Spannung ist halt in dem Match, dann wird halt ein Match great. Die Spannung ist halt nochmal richtig gestiegen.
Ja, da haben sie tatsächlich noch einen draufgelegt. Das mochte ich auch. Ja. Also zum einen nicht nur, weil man dadurch ja erzählt hat, er wollte ihn so besiegen, er wollte ihn sauber besiegen, ohne eben Stuhlschlag, nachdem der Ref ja dann down gegangen ist nach dem Spear. Sondern ich fand's auch so ganz wichtig, dass man dadurch ja auch fast den Roman Reigns Charakter nochmal so ein bisschen legitimiert hat, ne? Also der bleibt seinen Vorgaben treu, nicht nur, dass die Bloodline nicht eingreift, sondern dass er eben auch keine Shortcuts nimmt und dass er auch diese Rache dann damit begräbt, was sich ja dann wiederum quasi auf die Entwicklung nach der Ringglocke quasi niederschlägt, womit die beiden ja quasi ihr Kriegsbeil begraben haben, ne? Also anstatt die Eskalation zu wählen, hat er gesagt, nein, wir machen das hier Mano a Mano, One-on-One miteinander aus. Und dann ging es ja dann eben hin und her und dann eben mit dem großen Spear dann zum Abschluss nochmal. Also mehreren Spears, muss ich an der Stelle dazu sagen. Das war ein lupenreiner Main-Event, so wie ein Main-Event sein sollte. Kann ich nicht anders sagen. War natürlich jetzt sehr Wrestling WWE minimalistisch, sage ich einfach mal, was so die pure Aktionsvielfalt angeht. Hat mich aber nicht gestört, weil die Aktionen hier eben eine Bewandtnis gehabt haben und eben kein Move gespammelt dabei gewesen ist, sondern tatsächlich hat man gut damit gespielt mit den Kontern, mit den Signatures, mit den Callbacks, um hier die Spannung zu erzeugen. Deswegen kann ich damit leben.
Auch hier, also weil wir sie auch gestern angesprochen haben, bei einer Liv Morgan gegen Io Sky, hier macht natürlich auch ein Finisher-Klau nochmal anders mehr Sinn. Und ein
Move-Klau,
ne? Diese Buckle-Bomb-Stomp-Combination von einem Roman, der Spear von einem Rollins. Also das hittet hier natürlich nochmal ganz anders, als wenn jetzt Io Sky den Oblivion zeigt. Das muss man ja ganz klar sagen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Klar, wir hatten auch noch Rev-Bumps drin, wo dann auch schon mit der Crowd gespielt wird, weil man denkt, ach, jetzt kommt natürlich die Bloodline und greift ein. Ich fand das sehr sauber. Ich fand, das war auch ein gutes Ende. Ich finde, das sollte jetzt auch das Ende dieser Geschichte von den beiden sein. Ich bin mir sicher, wir werden irgendwann nochmal erzählen.
Ja.
Weil das ist halt, sind halt mit die größten Stars, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden. Also seit 15 Jahren aufgebaut wurden. Von daher finde ich das hier recht passend. Auch mit Roman am Ende, wo sie dann nochmal die Shield-Faust zusammen machen. Ist eigentlich ziemlich cool. Auch das, Erbsenzählerei. Ich finde es ein bisschen witzig, da machen sie die Stielfaust zusammen und es ist so dieses, ah, wir vergeben uns jetzt. Und in der nächsten Raw-Ausgabe oder Smackdown-Ausgabe haben wir wieder Cocky Roman Reigns, der da sitzt. Leute, ich bin hier der Tribal Chief oder sowas. Also, die Charakterentwicklung zählt nur für diese eine Beziehung zu Seth Rollins und für alles andere nicht.
Ja.
Ja gut, die müssen ja irgendwann wieder zusammenkommen. Irgendwann muss ja dieser Two-Man-Power-Trip zusammenkommen.
Ja, weil ich bin halt gespannt, was man jetzt auch mit Rollins anstellt, ne? Also jetzt ist er, also Roman ist Champion, was ist jetzt seine Motivation, überhaupt noch da zu sein eigentlich, ne? Also ist dadurch auch die Fehde mit der Bloodline-Geschichte eigentlich? Werden wir sehen. Also das war ja das, was Rollins die letzten Monate angetrieben hat eigentlich, ne? Nach der Punk-Geschichte.
Ja, Braun Breaker hat er besiegt, er hat Vision besiegt und dann ist er zu Ding gegangen.
Ja, aber da hat sich auch schon sehr stark um die Bloodline gedreht.
Ne? Ja, da ist so der, ne? Genau. Es kommt drauf an, was man mit ihm macht, ne? Ich meine, er hat jetzt schon klar verloren.
Ja. Ich habe sogar zwischendurch überlegt, schmeißt du ihn einfach ins andere Roster, weil jetzt quasi da erstmal, ne? Mal gucken. Aber das ist was für einen anderen Podcast. Und damit, also mit den feiernden ehemaligen Shield-Members hier mit Roman Reigns und Seth Rollins gehen wir hier aus der Show raus mit dem Fistbump. Und ja, jetzt ist der SummerSlam 2026 beendet an der Stelle. Und ich brauche jetzt heute zur Feier des Tages natürlich zwei Wertungen. Ich brauche einmal eine Wertung für Nacht 2 und ich brauche natürlich dann noch eine Wertung für den gesamten SummerSlam sozusagen. Jetzt sitzen die beiden da und grübeln und verziehen die Gesichter, schauen in die Ferne, um sich was zu überlegen, während ich versuche hier mit möglichst vielen Worten ihnen noch ein bisschen Zeit zu schenken. Und weil gestern der Saladin, glaube ich, angefangen hat, ist heute der Kai dran.
Mir ist so beim Überlegen der Wertung aufgefallen, dass ich gestern mit 5 ein bisschen zu viel bewertet habe. Ich hätte eine 4,5 geben sollen, muss ich sagen. Weil das Problem ist, eigentlich bin ich aus dem Rausgang habe gesagt, ich würde ihm eine 6 von 8 geben. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich fand es besser als gestern. Nee, Kevin Owens, das Match hat mich sehr happy gemacht. Das Leiter-Match, ich hatte damit trotzdem meinen Spaß. Ich finde geil, dass Chelsea Green den Moment bekommen hat. Danhausen gegen Dom war funny für das, was es war. Ich hätte gerne einfach nur so ein bisschen mehr andere Gags gehabt. Chad Gable bin ich super zufrieden mit und mit Main Event bin ich auch super, super zufrieden. Nur jetzt so beim drüber sprechen fällt mir schon auf, also ich hätte halt gerne gerade bei diesen Matches Kevin Owens und Chad Gable einfach bei beiden gerne 4 Minuten mehr gehabt, um mehr rauszuholen, weil wenn man darüber spricht, merkt man, da hat man so ein bisschen Potenzial verschwendet und das eigentlich schade. Ich würde dem Ding trotzdem, um ein bisschen so in meiner Bewertung zu bleiben, wie ich es gestern gegeben habe, würde ich dem Ding trotzdem dann eine 6 geben. Es ist aber eine schwächere 6 von 8 als andere, die ich schon mal gegeben habe. Das ist der Disclaimer, den ich dir sagen muss. Weil ich habe da gestern ein bisschen zu hoch bewertet, finde ich. Wenn ich jetzt auch gerade so die 2 Nächte nebeneinander stelle, meiner Meinung nach. Deswegen würde ich dann insgesamt bei einer 5,5 landen. Ich glaube aber auch, das Problem ist, über alles, was wir hier reden, mit diesen mehr Matchzeiten und sowas, ich glaube, das werden wir nicht mehr bekommen, weil du diese Zeit halt mit Werbung füllst. Und das viel wichtiger ist als Wrestling. Leider.
Ja. Saladin, wie sieht es bei dir aus?
Also ich habe gestern ja eine 4 von 8 gegeben. Vielleicht sogar einen Tick zu viel vielleicht.
Ihr müsst jetzt nicht alle anfangen, hier eure Wertung wieder abzuwerten, ja?
Nein, ich habe ja nicht abgewertet. Ich habe ja vielleicht einen halben Punkt zu viel. Und heute, oder Night 2 war natürlich deutlich stärker, muss man sagen. Ich finde ja, ich bin ja kein Freund von langen Matches. Ich finde, ein gutes Wrestling-Match kann auch 10 bis 15 Minuten sein. Und vielleicht kann man sagen, woran denkt man, wenn man jetzt zurückdenkt, an was denkt man sofort, ja? Und wird man sich in ein paar Monaten noch darüber nachdenken? Ich finde eigentlich, dass die Überraschung am Anfang, ja okay, danach gibt es schon Lowlight und dann das Ladder-Match ist solide, Danhausen Dominik ist Comedy und Chad Gable, Penta und der Main Event haben eigentlich schon geliefert. Ich würde eine 5 geben, schwankt so zwischen 5,5 und 5, weil nichts Überragendes dabei war in dem Sinne, wo ich sage, dass, ob man sich das jetzt noch ein paar Jahren zurückguckt, aber es war ein grundsolider SummerSlam.
War der Main Event von Nacht 2 nicht überragend für dich? Klang gerade so.
Ich fand ihn gut, aber jetzt nicht etwas, wo ich sage.
Okay.
Es war schon in Ordnung, aber ich finde, die Hell in the Cell haben sie halt nicht eingesetzt.
Nee.
Das war halt mein Kritikpunkt. Warum machst du dann Hell in the Cell Match? Und klar, es hat schon was Besonderes, kommt drauf an, wie es dann weitergeht. Aber ich finde halt Cody gegen CM Punk, das ist so ein bisschen, wo alles runterzieht. Das hat überhaupt nicht abgeliefert.
Ja, ich meinte jetzt den Main Event von Nacht 2, den meine ich halt, Entschuldige.
Genau, den fand ich sehr gut. Ich schwank ja, ich sag mal 5,5.
Okay. Also ich sag, ich bin total cool mit meiner Wertung aus dem ersten Tag. Also ich stehe noch zu meinen Worten hier, im Gegensatz zu meinen Kollegen. Ich komme bei einem ähnlichen Punkt raus. Ich fand das sehr unterhaltsam. Also ich konnte auch mit Baron Corbin leben, allein um euch sagen zu können, I told you so.
Du hast nicht auf den getippt. Hör auf, das zu sagen.
Ich weiß, aber ich wollte
gerade mal kurz in der Tipprunde nämlich nachgucken, ob du getippt hast. Weil
nee, ich hab's anders getippt, weil ich hab's ja gesagt, ich habe auf euch getippt.
Ja, gut, dann kann ich auch sagen, ja, Baron Corbin könnte gewinnen. Ach, ich tippe übrigens Trick Williams. Ich hab's euch ja gesagt. Also, du hast falsch getippt.
Ja,
du hast nicht gesagt.
So. Das ist so. Ansonsten, ich fand aber, dass die Show einen guten Flow gehabt hat. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich fand, da war kein Match dabei, was gestunken hat. Höhepunkt war natürlich der Main Event, aber für mich war emotionaler Höhepunkt auf jeden Fall das Comeback von Kevin Owens. Da haben sie mich total gehabt und auch den Sieg von Chelsea Green. Und wenn man bei mir nochmal Emotionen erzeugt, auf eine natürliche Art und Weise, nach so viel Wrestling, wie ich über die vielen Jahrzehnte schon geschaut habe, dann heißt das was. Und allein, weil man mich da zweimal gekriegt hat und ich jetzt zweimal mit einem Grinsen und mit Gänsehaut vor dem Fernseher gesessen habe, kriegt das Ding ja auch für mich eine 6. Ich fand den zweiten Tag deutlich stärker als den ersten. Und ich gebe dem gesamten SummerSlam eine 5,5. Ich fand, das war insgesamt eine solide Geschichte. Also auch Tag 1 war ja nicht katastrophal schlecht, sondern da war eben auch in erster Linie viel, viel verschenktes Potenzial mit dabei. Aber war jetzt keine Katastrophenshow wie zum Beispiel WrestleMania Nacht 1 oder so. Und deswegen bleibe ich... Was?
Durchwachsen.
Ich fand den ersten Tag okay. Deswegen bin ich auch bei einer 4,5 rausgekommen, weil das ist halt so eine Durchschnittsshow, ohne dass jetzt irgendwie die Bäume ausgerissen werden. Insgesamt fand ich es aber mal ein solides SummerSlam-Wochenende. Also da hatten wir schon Schlimmeres und hab mich insgesamt ganz gut unterhalten gefühlt für die Gänse, die es dann gewesen ist. Gut, dann sind wir hier durch. Saladin, finale Worte.
Genießt den SummerSlam. Wir freuen uns auf Feedback und hat viel Spaß gemacht und wir hören und sehen uns bald wieder, denke ich.
Kai?
Ja, Bock auf Kevin Owens gegen CM Punk.
Ich finde es gut, dass Kevin Owens wieder da ist. Ganz einfach. Und wir sind auch bald wieder da, nämlich am Sonntag. Dann werden wir uns ein aktuelles Thema vorknöpfen. Die aktuelle Planung liegt hier vor. Und wir überlegen, wie wir, also wir drei wieder in der Runde, nachdem wir den SummerSlam schon besprochen haben, wie wir uns wieder zusammenfinden. Eventuell kommt der Podcast dann am Sonntag ein wenig später, als ihr das gewohnt seid. Also nicht schon um 8 Uhr morgens in eurem Feed, sondern eventuell erst gegen Mittag oder Nachmittag, je nachdem, wie wir dann Zeit finden, um den Podcast aufzunehmen. Deswegen wundert euch da nicht, aber der Podcast kommt auf jeden Fall Sonntag mit dem aktuellen Thema. Ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, schaut gerne bei Patreon, bei Steady, bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. seid da dabei. Tonnenweise exklusiver Content da für euch, der euch auf jeden Fall sicher über den Sommer bringt. Und wenn ihr noch was anderes braucht, was euch über den Sommer bringt, dann schaut natürlich gerne bei Holy vorbei. Kauft da ein, weareholy.com/headlock und benutzt den Rabattcode headlock und seid da mit 10% dabei. Wir hören uns Sonntag hier im Freefeed wieder. Ansonsten geht es natürlich dann im Premium-Programm schon Mittwoch weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und dabei sein. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.